Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das ist es. Das Nervenzentrum, die Hauptschlagader, das Herz des RBB. Die Sendezentrale. Jeder Ton und jedes Bild des RBB werden von hier in die weite Welt geschickt. Und das bin ich, Michael Kessler, der Mann im RBB. Der Mann, der dafür sorgt, dass das RBB-Programm auch weiterhin strahlt und glänzt.
Nun, das war 2013 im Auftakt zu Kesslers Expeditionen Staffel 7. Inzwischen hat sich viel getan im RBB. Mittlerweile ist Dani Buß der zweitwichtigste Mann, zumindest im Medienmagazin. Kann man so sagen.
Vielleicht für dich.
Aber der Mann, der dafür sorgt, dass das RBB-Programm auch weiterhin strahlt und glänzt, ist seit 15. März 2017 RBB-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. Seitdem dreht er jeden RBB-Programmstein um. Zunächst im Fernsehen, mittlerweile auch im Radio und Netz.
Ja, und er ist uns zugeschaltet bis 19 Uhr, um, naja, über Veränderungen zu reden auf einigen Radiowellen. Nicht bei uns bei Radio 1, aber bei den benachbarten Wellen Radio Berlin 88.8 und Fritz. Aber wir reden natürlich auch über dieses Fernsehen.
Genau, Herr Schulte-Kellinghaus. Ich grüße Sie. Guten Abend.
Hallo, Herr Wagner. Hallo, Herr Buß.
Hallo.
Was ist denn das, was Ihnen in den nächsten Monaten das meiste Adrenalin in die Venen pumpt?
Na, am meisten freue ich mich auf Montagmorgen. Da startet Fritz mit einem neuen Programm und es startet Radio Berlin als RBB 88.8 mit einem neuen Programm. Morgens früh ab 5 und da sitze ich vor dem Radio und freue mich sehr, hoffe ich zumindest.
Und dazu können natürlich jetzt auch Hörerinnen und Hörer anrufen. Wir nennen das Ganze wieder wie letztes Jahr Schulte-Kellinghaus direkt, denn unter der Potsdamer Rufnummer 0331 70 99 111 können wir Sie, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler, mit dem RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus zusammenschalten.
Ja, oder Sie twittern zum Beispiel und schreiben dann an @medienmagazin. Das poppt dann auf dem Second Screen sozusagen von Jörg Wagner direkt auf. @medienmagazin.
Genau, und mehr aber gleich und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin und Schulte-Kellinghaus direkt zugeschaltet ist uns der RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. Denn es gibt ab 4. Februar so einige Veränderungen und da ruft jetzt ein Hörer an, den ich ganz herzlich begrüße am Telefon, der nicht im Sendegebiet wohnt, aber das macht ja nichts. Hallo, können Sie sich kurz vorstellen? Hallo, Rolf? Jetzt hat er sich weggedrückt. Aber Dani, so ist das. Wir haben aber auch natürlich Fragen von uns hier vorbereitet.
Ja, beispielsweise ist es doch interessant, wenn sich ARD-Verantwortliche so ein bisschen unbefangen äußern können, etwa dann, wenn sie das System, sage ich jetzt mal, so ein bisschen demnächst verlassen werden, so wie der SWR-Intendant Peter Butkus, der demnächst aus dem Amt scheiden wird. Der hat diese Woche in Stuttgart das letzte Mal auf einer Pressekonferenz die Pläne seines Senders vorgestellt. Interessant ist dann auch für uns sicher der Satz, den er dort sagte, wir werden in 5 bis 10 Jahren das lineare Programm primär als Schaufenster nur noch für das nutzen, was dann nonlinear abgerufen wird. Herr Schulte-Kellinghaus, was gilt denn für den RBB? Würden Sie das unterschreiben?
Naja, das ist ja ein starkes Statement, weil das behauptet, dass in 5 Jahren das Nonlineare noch wichtiger geworden ist als das Lineare. Und das gilt natürlich für bestimmte Zielgruppen, aber über alles kann man sagen im Moment, und das ist das Problem, vor dem wir als Fernsehmacher allgemein, öffentlich-rechtliche wie private stehen und die Radiomacher auch, dass wir im Augenblick noch so erfolgreich sind und so große Reichweiten haben, wo die Online-Reichweiten nicht mithalten können. Also ein Beispiel, der Tagesschau gelingt es, jeden Tag 10 Millionen Zuschauer zu haben, im ersten und auf den dritten und so. Also wenn man das alles zusammenrechnet, überall, wo die Tagesschau ausgestrahlt wird, wird, sind das 10 Millionen Zuschauer. Das muss mal ein Online-Posting schaffen. Das ist dann, und zwar jeden Tag. Und das muss schon ein ziemlicher Longtail sein, damit sowas zusammenkommt. So.
Das heißt, und das, was im Netz passiert, das spielt für Sie eigentlich gar keine Rolle?
Nee, im Gegenteil. Wir wissen ja, und ich meine, wir sehen ja, ich selber habe eine 16-jährige Tochter. Ich weiß, wie viel Bedeutung für die lineares Fernsehen hat. Null. Und ich weiß auch, wie deren Musikkonsum ist über Streamingdienste und was weiß ich. Also darum, das ist ja offensichtlich, dass es uns gelingen muss, mit unseren Inhalten, die wir haben, auf andere Plattformen zu kommen oder eine Plattform zu schaffen, die so einen eigenständigen Charakter hat, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer das dann auch bei uns abrufen. Und das ist ein Prozess und deshalb finde ich das super, wenn Herr Butkus das für den SWR da so voranschreitet, und das sehen wir im RBB genauso. Also deshalb, da kommen wir vielleicht nachher drauf, haben wir uns Fritz neu ausgedacht, beziehungsweise haben wir gesagt, wenn wir eine Radiomarke neu machen, dann machen wir sie eigentlich nicht als Radiomarke, sondern als Digitalmarke und machen alles das Journalistische im Netz und auch auf dem UKW-Sender. Aber das alles ist dann Fritz.
Genau, und das klickt ab Montag dann so.
It's Fritz. It's Fritz.
Und da gibt's dann nichts mehr irgendwie, was das Programm unterscheidet. Keine richtigen Programmflächen, die charakteristische Einschaltsendungen haben. Eher dann doch zum Abend. Da gibt's noch so ein paar Ausnahmen. Aber was steckt für eine Idee dahinter, das Ganze nur noch Fritz zu nennen und nicht mehr, was weiß ich, irgendwie dann charakteristisch?
Na, also It's Fritz klingt ja ziemlich einfach und simpel, aber da geht's uns eben drum, dass wir sagen, die Marke Fritz steht für junges Programm, junge Angebote, jungen Journalismus in Berlin und Brandenburg, und die kommt, kann euch begegnen bei Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, aber eben auch im Radio. Und das alles It's Fritz. Und das ist eine andere Haltung, als zu sagen, wir machen ein Radio und nebenbei betreiben wir eine Online-Seite und da nebenbei machen wir noch mal ein paar Postings für unsere Fans. Sondern es ist, wir wollen die Denke umkehren und im Grunde so eine Art Funk für Berlin und Brandenburg machen mit einem UKW-Ausspielkanal dazu.
Hören wir mal, was Rolf Heiden sagt. Er ist zwar, wie gesagt, nicht im Sendegebiet, er hat sich wieder bei uns eingewählt. Er ruft aus Sachsen-Anhalt an. Welche Fragen haben Sie an Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, Rolf?
Ja, schönen guten Abend, Jörg. Schönen guten Abend in die Runde. Ich kenne den SFB noch 88.8 im ADR-Modus. Und da stand ja damals SFB 88.8. Wie es dann der RBB wurde, stand da RBB 88.8. Also was gibt's denn dann noch Altes, ich sag mal Bekanntes vom SFB, was da mit rübergeht?
Haben Sie die Frage verstanden?
Nur so halb. Also der RBB ist ja sozusagen der SFB und der OAB zusammen. Also die sind ja verschmolzen und sind nun der RBB. Und was wir festgestellt haben, ist, dass sich der Titel Radio Berlin nicht wirklich durchgetragen hat. Die Leute sprechen immer vom RBB in Berlin oder von 88.8. Und da haben wir uns gesagt, na gut, also wir müssen ja nicht schlauer sein als die Menschen, und haben gesagt, wenn uns alle 88.8 nennen, dann kehren wir doch zu dem Titel wieder zurück.
Das war ist ja noch die Berliner UKW-Frequenz 88,8 MHz.
Genau, das ist die, und das ist auch sozusagen noch das journalistische Berlin-Herz im Radioangebot des RBB, früher SFB. Also wir haben ja, als wir jetzt uns über diese Veränderung Gedanken gemacht haben, auch Forschungen gemacht, haben gefragt, wofür steht denn der RBB und die Wellen, und da war ganz klar Radio Berlin, also 88.8 ist der Sender mit der höchsten Berlin-Kompetenz. Also wenn ich irgendwas wissen will, Informationen zu Berlin und die Stadt brauche, dann höre ich 88.8. Und das wollen wir auch behalten, haben uns aber gesagt, also im musikalischen Auftritt kann das ganz so ein bisschen flotter und entschlossener werden, und das startet dann am Montagmorgen.
Und das klingt dann so.
Radio Berlin ist jetzt RBB 88.8. 80er, 90er, 100% Berlin. Mit neuer Musik. Und neuer Stimme am Morgen.
Hallo Berlin, ich bin Tim Koschwitz und ich begleite Sie immer montags bis freitags raus aus dem Bett, rein ins Büro und in die Werkstatt.
Jetzt neu. RBB 888. 80er, 90er, 100% Berlin.
Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, wieso haben Sie weiter, so wie auch private Sender, gesetzt auf Jahrzehnte? Man hätte ja auch sagen können, wir sprechen Milieus an. Da haben wir also Fritz, eher so ein junges Milieu, was dann auch vielleicht reinwächst zu Radio 1. Auch eher, wie wir festgestellt haben, aufgeklärtes, sehr bildungsintensives Publikum, in der Tendenz dann auch mit höheren Einkommen, wie die Medienanalyse herausbekommen hat. Und machen das bei RBB 88.8 dann auch so, dass wir jetzt nicht die Musik als Charakteristikum nehmen, sondern vielleicht das Gefühl, in dieser Stadt zu leben.
Na, das meint ja der 100% Berlin. Und das meine ich ja auch, wenn ich sage, das ist das Radio mit der höchsten Berlin-Kompetenz. Also, das ist schon so. Ansonsten finde ich nicht, dass wir Öffentlich-Rechtlichen nur Programme machen dürfen für Leute mit Abitur oder Physikum, sondern wir sind für alle Menschen da. Und im Radio ist es natürlich so, dass man durch die Musikfarbe zielgerichteter bestimmte Altersgruppen ansprechen kann. Und da kann man halt mit einer jüngeren Musikfarbe bei Fritz die jungen Menschen erreichen und man kann mit einer etwas gesetzteren, aber trotzdem flotten Musikfarbe bei 88.8 eine andere Generation erreichen. Und das ist, was wir machen wollen, und wir haben uns ziemlich viel Gedanken gemacht über die Musikzusammensetzung für 88.8. Kann ich ja vielleicht gleich noch was zu sagen.
Na, dann bleiben wir vielleicht tatsächlich auch gleich dabei. Was heißt das eigentlich, wenn Sie als Programmdirektor einen Radiosender wie Radio Berlin sich vornehmen und sagen, da machen wir jetzt mal ein Update sozusagen, vielleicht in Anführungszeichen der Verpackung, also wie nennen wir den Kanal eigentlich, aber auch was findet dort statt? Wo orientieren Sie sich denn letztlich? Sie kommen ja vom befreundeten Sender NDR und dem Sendegebiet dort. NDR 2 ist vielleicht so eine etwas ähnlich gebaute Welle. Orientieren Sie sich dann dort oder spielt Marktforschung eine zentrale Rolle? Geben Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick sozusagen in Ihr Labor.
Ja, das ist ja das Tolle an meinem Job. Also, weil er einen hohen kreativen Anteil hat und ich Prozesse anstoßen kann. Und es ist tatsächlich so, dass das vor einem Jahr war, dass wir uns mit den Wellenchefs und Chefinnen unserer Radios zusammengesetzt haben und ich gesagt habe, ich habe den Eindruck, in anderen Landesrundfunkanstalten gibt es so eine Popwelle wie NDR 2 oder wie SWR 3 oder Bayern 3. Und das hat der RBB nicht so. Der hat so Spezialprogramme. Und habe immer wieder die Frage gestellt, ist das eigentlich richtig? Und dann hört es natürlich auf, dass wir nur über subjektive Eindrücke reden, sondern dann macht man eine große Studie, Interview, 1800 Menschen in Berlin und Brandenburg zu der Frage, welches Image haben unsere Wellen, welche Musik hören sie gerne, und das nennen wir dann eine Positionierungsstudie. Und da kamen dann eben bestimmte Dinge raus, unter anderem, dass 88.8 eine tolle Berlin-Kompetenz hat. Da muss man nicht mehr für Werbung machen, das wissen alle Berliner. Aber um es jetzt mal ein bisschen salopp und gemein zu sagen, so ein bisschen war es das Beamtenradio, weil für die keiner so richtig wusste, welche Musik spielen die da eigentlich. Ganz früher haben sie mal Schlager gespielt, das wusste auch jeder, das tun sie jetzt nicht mehr. Aber die spielen Musik von 60ern bis heute und man konnte nicht so, also keiner hat gesagt, er hört Radio Berlin gerne wegen der Musik, sondern wegen der Information. Und weil wir natürlich immer besser werden wollen und mehr erreichen wollen, haben wir uns dann das zurückliegende Jahr darüber Gedanken gemacht und natürlich auch nochmal wieder ganz viele Leute interviewt und denen Musiken vorgespielt und gesagt, wie findet ihr das? Bis wir dann uns auf einen Mix geeinigt haben, und das ist eben eine Mischung aus Forschung und Interviews von Berlinerinnen und Berlinern und natürlich einem eigenen musikjournalistischen Anspruch und Eindruck, und daraus formt sich dann so ein Musikprogramm, mit dem wir am Montagmorgen starten, und ich hoffe, dass wir damit viele Berlinerinnen und Berliner begeistern.
Radio 1 spielt auch 80er-Jahre-Musik. Gibt es da möglicherweise dann Kannibalisationseffekte?
Das glaube ich überhaupt nicht. Also Radio 1 hat ja eine ganz spezielle Musikfarbe, die ja ganz weit weg ist von populär und bekannten Titeln, sondern.
Na, sagen Sie das nicht. Zum Beispiel Phil Collins wird demnächst im Sommer präsentiert von Radio 1. Ne? Und das ist ein typischer Vertreter der 80er.
Ja, genau. Also das macht man mal so, aber Radio 1 ist ja sozusagen die Musikalternative zu allen Formatradios. Und deshalb glaube ich, dass also die Gefahr sehe ich nicht, dass die sich gegenseitig Konkurrenz machen.
Dann nehmen wir mal wieder den nächsten Hörer rein. Können Sie sich erstmal kurz vorstellen, bitte?
Ulrich? Ich bin Ulrich Neef aus Plauen und habe jetzt mal eine Frage zur Werbefreiheit, ob welche Aktivitäten der ABB plant, um die öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehsender werbefrei zu bekommen. Also dass eben der Rundfunkbeitrag zum Beispiel auf 20 Euro pro Monat erhöht wird, um eben da werbefrei zu werden und auch teure Sendeformate, wie zum Beispiel Radio Multikulti, was leider eingestellt worden ist, dass das wiederbelebt werden kann.
Also Radiowerbung stört Sie und Sie sind bereit, dafür dann lieber einen höheren Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja.
Herr Schulte-Kellinghaus, wie kann man da antworten?
Also, wenn alle so wären wie Sie, Herr Neefs, dann würden wir das sofort machen. Denn es ist natürlich nicht so, dass wir es toll finden, dass wir Werbung machen, sondern es ist einfach Teil unserer Finanzierung. Und es bewegt sich sogar tatsächlich in der Dimension, die Sie gerade gesagt haben. Es wurde mal ausgerechnet, wenn also ARD und ZDF auf Werbung verzichten. Und das kann man nur insgesamt tun, weil es natürlich auch Werbeeinnahmen in der ARD gibt, die dann wieder über einen Schlüssel dem RBB zugerechnet werden und so. Also da können wir uns sozusagen nur in der Gemeinschaft verhalten. Wenn man also sagen würde, die Öffentlich-Rechtlichen hören auf mit der Werbung, würde das bedeuten, ein Gegenwert von 1,25 Euro, den man bräuchte, um das Gesamtprogramm, wie es gerade ist, weiter anzubieten. Und dann hätte man halt ausschließlich gewonnen, dass man keine Werbung hat. Und ich fürchte und viele bei uns fürchten, wir werden sowieso ja über Beitragshöhe reden müssen und Anpassungen. Seit 2009 ist der Rundfunkbeitrag nicht gestiegen. Wir sollen aber immer mehr Programm machen. Die Anforderungen steigen auch. Wir müssen ins Digitale gehen und so. Also wir werden sowieso noch so eine Diskussion bekommen. Und da glaube ich, wenn man dann hingeht und sagt, und jetzt wollen wir 1,25 Euro und ihr kriegt das Gleiche nur ohne Werbung, gäbe es leider nicht so viele Leute, die da mitmachen würden. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Aber Sie haben es auch gar nicht zu entscheiden, Herr Schulte-Kellinghaus, oder doch?
Na, ich alleine sowieso nicht. Aber also, weil die ARD ist ja tatsächlich ein echter Verein. Also das ist ja, da gibt es ja keinen wirklichen
Arbeitsgemeinschaft.
Chef. Es gibt einen ARD-Vorsitzenden, der Job wechselt alle 2 Jahre. Und ansonsten ist es der Zusammenschluss der 9 Landesrundfunkanstalten. Und da kommen eben die Intendantinnen und Intendanten alle 6 Wochen zusammen und beraten, was man programmlich und welche Wege man so geht. Und auf der Ebene drunter, also auf meiner, der Fernsehdirektoren und Radiodirektoren, die treffen sich auch alle 6 bis 8 Wochen und besprechen, wer was zum Ersten zuliefert und wie sich das Programm zusammensetzt. Und insofern könnte jetzt ich alleine sowieso nicht sagen, wir machen es jetzt so, aber man kann natürlich so einen Vorstoß machen. Nur glaube ich, dass es in der Hinsicht nicht realistisch ist zu sagen, 1,25 Euro mehr und ihr kriegt das gleiche Programm, aber ohne Werbung.
Das geht ja auch schon seit Jahrzehnten so, muss man dazu sagen. Also die Politik ist sich nicht einig und deswegen gibt es dieses Verfahren wie bisher.
Ja, und vor allen Dingen letztlich entscheidet ja auch die Politik, also sind die Länder, die entscheiden. Die befasst sich derzeit auch wieder mit einem neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Die Werbefreiheit ist dort kein Thema, aber Thema ist unter anderem die Frage, ob man den Sender nicht freistellen möchte, wie viel Kanäle sie eigentlich betreibt, um ihrem Auftrag letztlich gerecht zu werden. Das zeichnet sich schon ab, dass das eine Mehrheit finden könnte. Wie sieht das denn der Programmdirektor, würden Sie gerne die Freiheit haben, noch mehr Kanäle aufzusetzen?
Ja, klar. Also im Prinzip schon. Aber das ist natürlich eine Mischung aus verschiedenen Perspektiven in dieser Diskussion. Also es ist so, es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag für Berlin und Brandenburg. Da steht drin, der RBB betreibt einen regionalen Fernsehsender. Der RBB betreibt 6 Radiowellen und so. Also das ist sozusagen das Leistungsspektrum, was der RBB tun soll, ist da festgeschrieben. Und wenn also in der Diskussion, und das ist eben die andere Perspektive, Rundfunkpolitiker sagen, na, ihr braucht immer mehr Geld, stattdessen reduziert doch mal, dann schafft doch mal eine Radiowelle ab oder schafft mal ein drittes Programm ab oder legt das zusammen, kann man immer sagen, na gut, aber solange es im Gesetz steht, was wir hier leisten sollen, ist die Diskussion ein bisschen schwierig. So, und deshalb ist dann eine Überlegung zu sagen, wir sind eher freier in der Frage, machen wir jetzt eine Plattform oder betreiben wir diese Welle weiter oder machen oder schalten sie ab und bieten die Inhalte in anderer Form woanders an. Das ist eine Freiheit, die natürlich, und das ist der Pferdefuß, damit einhergeht, dass dann der Vorschlag ist, dann kriegt ihr aber auch ein Geld. Das wird immer mal so wie die Preissteigerung immer mal wieder angehoben, aber das ist es dann auch. Und darüber wird eben diskutiert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Weil im Moment ist das Verfahren ja so, dass wir alle 4 Jahre, es gibt eine unabhängige Kommission, also auch unabhängig von den Ministerpräsidenten und der Rundfunkpolitik, die alle 4 Jahre den Vorschlag macht, wie groß das sind die Präsidenten der Rechnungshöfe, die sich zusammensetzen und die mal nachrechnen, brauchen wir wirklich so viel Geld? Und die machen dann immer einen Vorschlag, ob der Rundfunkbeitrag erhöht werden muss oder nicht. Und das steht bald wieder an. Und die Landesparlamente müssen dann immer sagen, ob das überhaupt sozial verträglich ist oder nicht. Und deshalb kommt die Politik da immer wieder mit ins Spiel.
RBB-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, direkt im Radio 1 Medienmagazin. Und Radio 1 ist auch ein, Sie sagten es, sehr spezielles Programm, das auch eine gewisse Berlin-Kompetenz hat, zum Beispiel bei diesem Thema hier.
Radio 1 ist das Berlinale Radio. Und holt die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin in Ihr Leben. Vom 1. bis zum 17. Februar. Filmkritiken, Empfehlungen, Berichte, Interviews. Gewinnen Sie Freikarten beim Radio 1 Bärenquiz auf radio1.de. Und seien Sie live dabei, der Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann. Immer ab 21 Uhr in der Radio 1 XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Radio 1, das Berlinale Radio. Alle Infos, Audios und Videos auf berlinaleradio.de.
Und natürlich
nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Mit Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, Daniel Buß und erstmal ein bisschen Musik. In dieser Zeit können Sie uns gerne hier im Studio erreichen unter der Potsdamer Rufnummer 0331 70 99 111, wenn Sie Fragen zum RBB-Programm haben, das sich ab Montag im Radio bei Fritz und bei Radio Berlin verändern wird. Das heißt dann nämlich RBB 888. Und dann gibt es auch noch Veränderungen im Fernsehen. Vielleicht haben Sie da ja schon einiges lesen können.
It's Fritz. It's Fritz.
Mit Caro Corneli.
Und Sie hören Radio 1. Für Intelligente werden Sie merken, das ist nicht Fritz gerade. So klingt Fritz dann ab Montag. Ich bin nicht Caro Corneli, sondern Jörg Wagner. Daniel Buß ist noch im Studio und in der Leitung immer noch Jan Schulte-Kellinghaus. Er ist der RBB-Programmdirektor. Und wir haben auch gleich eine Frage zu Fritz. Und der Name wird Ihnen bekannt vorkommen, aber es ist nur ein Namensgleicher. Können Sie sich bitte kurz vorstellen, wer sind Sie und welche Frage haben Sie?
Mein Name ist Frank Elzner, ohne das T hinter dem S. Und ich habe eine Frage zum Fritz-Programm. Fritz will sich ja an Jugendliche richten, an junge Leute. Und da finde ich es etwas merkwürdig und würde wissen, warum es passiert ist, dass das Chaos-Radio aus dem Programm genommen wurde. Das Programm, in dem der Chaos-Computer-Club junge Leute medial unterstützt, ihnen Medienkompetenz und Technikkompetenz vermittelt.
Ja, Schulte-Kellinghaus, bitteschön.
Würde mich interessieren, warum das rausgeflogen ist.
Also jetzt diese spezielle Frage, ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich Ihnen das nicht sagen. Es ist aber so, dass natürlich so ein Radioprogramm sich immer weiterentwickeln muss und immer gucken muss, dass es neue Dinge bringt und es ist natürlich ein Festhalten an einem Programmangebot ist es nicht, sondern wir müssen uns immer wieder überprüfen, ist das, was wir machen, finden wir, dass das das Beste ist, was wir liefern können. Und das kann meine ist jetzt nur mal meine einzige Antwort. Ansonsten.
Aber das verrät ja so ein bisschen darüber, wie so etwas funktioniert. Sie geben die Order raus, wir müssen uns ändern, und dann ändern tun es dann tatsächlich die, das Programm erstellen. Also die am besten wissen, was möglicherweise funktioniert und was nicht mehr funktioniert.
Naja, klar. Ich sitze da nicht jeden Morgen und gebe Befehle durch und alles wird. Der RBB ist ja ein großer Laden. Und wir haben natürlich sehr, und jede Welle hat ja 24 Stunden Programm und hat natürlich ihre eigene Redaktion und ihre eigenen Chefinnen und Chefs. Und die machen auch erstmal eigenständig Programm, was ich ja auch von ihnen erwarte und wir ja von ihnen erwarten. Und ich bin sozusagen für die Richtlinien der Programmpolitik zuständig. Ständig und kann natürlich auch ehrlich nicht jedes Radio jeden Tag 24 Stunden hören, das ist klar.
Nehmen wir mal den nächsten. Erstmal vielen Dank, Frank. Okay, wir schmeißen dich aus der Leitung und machen Platz für den nächsten, der sich bitte selbst vorstellt. Hallo, wer bist du oder wer sind Sie? Sie sind dran. Sie hören mich jetzt sprechen und Sie haben jetzt die Gelegenheit.
Ah ja, ich bin dran, ja?
Ja, genau.
Ach so. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist...
Stellen Sie sich erst nur ganz kurz vor, damit wir Sie so ein bisschen einordnen können.
Ja gut, ich bin Matthias aus Berlin.
Und jetzt Ihre Frage.
Und die eine Frage ist, warum bekommt jetzt dieser Radiosender Fritz einen englischen Namen? Ich fand das auch schon irgendwie sehr befremdlich, dass der Fernsehsender, der zu One heißt, seltsamerweise einen englischen Namen kriegt. Und jetzt haben wir eine kuriose Situation, dass der Auslandssender Deutsche Welle einen deutschen Namen hat, während Inlandssender englische Namen bekommen. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Und die zweite Frage, war ja kurz der Rundfunkbeitrag angesprochen. Wann wird diese Situation geändert, dass der Rundfunkbeitrag zurzeit gestaffelt ist? Also für Singlehaushalte, Menschen, die in Singlehaushalten wohnen, beträgt er eben ungefähr 18 Euro. Und für Leute, die in Zwei-Personen-Haushalten wohnen, 9 Euro. 3-Personen-Haushalten 6 Euro und so. Und wie würde sich der Rundfunkbeitrag senken, wenn alle den bezahlen würden?
Also erstmal die Frage zu It's Fritz.
It's Fritz. It's Fritz.
Da müssen wir natürlich so sagen, Fritz ist immer noch ein deutscher Name, aber warum It's, Herr Dr. Schulte-Kellinghaus?
Genau, also ganz genau genommen, der Name ist ja auch nicht It's Fritz, sondern der Name ist Fritz. Und Fritz heißt nach wie vor Fritz und wird auch weiterhin Fritz heißen. So, es ist nur der Claim, der Spruch dazu, der sagt It's Fritz, weil es eben klar machen soll, dass alles, was wir im Digitalen und im Radio machen, der den Absender hat, Fritz. Und das ist natürlich immer eine andauernde Diskussion, wie viel Anglizismen verträgt das. Wir fanden gerade das Wortspiel, es klingt halt einfach schön, It's Fritz, weil es so simpel und einfach ist.
Kann man sich das
und
schützen lassen, Herr Schulte-Kellinghaus? Ist das schützbar? Ja. Weil es gibt tatsächlich auf YouTube ein Gamerspiel-Kanal, der heißt genauso.
Na, es ist also das ist jetzt, Sie überfordern mich heute in verschiedener Hinsicht. Das ist eine natürlich eher so eine patentrechtliche, juristische Frage. Also
Sie haben Rechtswissenschaft studiert.
Ja, aber vor 20 Jahren und ich rate keinem, sich von mir beraten zu lassen. Also es ist ja ein Claim und nicht der Name des Senders. Also jetzt nochmal wegen Englisch. Ja, also es gibt Lokale in Berlin-Mitte, da muss man auf Englisch bestellen, sonst geht's gar nicht mehr weiter. Also wenn eine Stadt international ist in Deutschland, dann ist es Berlin. Und das, glaube ich, die vertragen es auch mal, wenn man sagt, it's Fritz.
Würde es auch in Paris so sein? Würden die Franzosen das auch so machen? Also soweit ich das gehört habe, ist in Frankreich sowas undenkbar.
Ja, aber eine französische Radiokette heißt hier Energy. Also das ist ja auch nicht gerade französisch. Ja,
selbst das ist ein schönes Argument. Und aber die Franzosen, die, ja, das ist aber ein schönes Argument. Nee, die kommt aus Frankreich, Energy.
Und ja, ja, aber die sind in Deutschland halt.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja, aber die Franzosen, da haben Sie recht, die sind natürlich immer, wie soll ich das sagen, kulturimperialistischer mit ihrer Sprache. Die haben ja auch Radioquoten, ich weiß gar nicht, ob sie noch haben, aber gab es ja eine große Diskussion in Frankreich über Radioquoten und die Verpflichtung von Radioprogrammen, so und so viel französische Musik zu spielen. Das haben wir Gott sei Dank in Deutschland nicht. Wir spielen die Musik, die wir gut finden.
Und jetzt erstmal gar keine, sondern weil wir möglicherweise jetzt noch die zweite Frage beantworten wollen mit der gestaffelten Abgabe, die, glaube ich, nicht so gestaffelt gemeint ist, sondern sondern es gibt einen Haushalt, eine Wohnung, einen Beitrag. Und wenn man mehrere Wohnungen hat, muss man eben mehr bezahlen, aber auch nicht mehr. Nach so einem
Aber in der Praxis ist er ja dann gestaffelt, weil es davon abhängt, wie viele Leute in einer Wohnung wohnen. Obwohl die Nutzung des Rundfunks ja damit überhaupt nichts zu tun hat mit der Haushaltsgröße. Also in 4-Personen-Haushalten nutzen die Bewohner die Medien einzeln genauso wie in 1-Personen-Haushalten.
Das gilt aber mit der Mieter der Wohnung genauso. Je mehr in einer Wohnung wohnen, umso preiswerter wird es. Umgerechnet auf die Miete wird das auch preiswerter. Was schlagen Sie denn vor?
Ich schlage vor, dass der Rundfunkbeitrag das eben von allen Beitragspflichtigen erhoben, von allen erhoben wird, außer eben halt Kinder, Behinderte und Arme und so weiter. Aber eben halt, dass es nicht den Bonus gibt, dass unabhängig davon, wie viel oder wenig Leute verdienen, es gibt auch große WGs. Ich kenne ein Haus, das ist eine riesengroße WG. Ich glaube, die zahlen nur einen Rundfunkbeitrag für 30, 40 Leute.
Und ja, aber genau dieser Vorschlag ist gescheitert, demokratisch ausgewürfelt. Ich glaube, die Grünen hatten das damals eingebracht mit so einer Medienabgabe. Und der ist abgelehnt worden und man macht das so, wie es jetzt gemacht wird, mehrheitlich in allen Parlamenten so beschlossen.
Letztlich geht es ja um das Schlagwort Beitragsgerechtigkeit, um das immer wieder diskutiert wird, Herr Schulte-Kellinghaus. Das Modell, wie wir es momentan haben, in welchen Punkten finden Sie es gerecht und wo, glauben Sie, könnte man vielleicht noch nachjustieren?
Also ich habe nicht so ein Gerechtigkeitsproblem mit dem Modell, sondern ich habe eher das Problem, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ob das finanziell ausreicht. Jetzt werden alle sagen, um Himmels Willen, jetzt wollen sie wieder mehr Geld haben. Aber man muss ja sehen, dass wir seit 2009 keine Anpassung des Beitrages mehr hatten. Im Gegenteil, der Beitrag ist auch nochmal gesenkt worden. Aber die Anforderungen sind natürlich ganz andere. Also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Plattform und was machen wir eigentlich für die Millennials und für die Digital Natives und für all die Menschen, die schon gar kein lineares Programm mehr gucken oder hören, die aber trotzdem natürlich an unseren Inhalten potenziell interessiert werden, weil sie ja gut sind und weil da ja Fachleute für arbeiten. Also dafür muss man ja diese Funk, Inhalte... Oder? Genau, unter anderem gibt es dafür Funk, aber das wird ja nicht reichen, sondern wir müssen ja unsere Inhalte anders auf anderen Plattformen darbringen und anders an die Menschen bringen. Und das bedeutet ja nicht weniger Arbeit und nicht weniger Aufwand, sondern erstmal für uns mehr Aufwand, weil wir natürlich das, was wir liefern im Radio und Fernsehen ja auch weiterhin liefern wollen, das wird ja auch von uns erwartet. Und das alles ohne Gewerkschaftsbosse würden aufschreien. Und wir produzieren das und müssen das zu den gleichen Bedingungen produzieren und aber stehen jetzt eben vor der Frage, wie wir eigentlich uns diversifizieren und die Inhalte noch in viel mehr anderen Formen darbringen, damit sie auch die Generation erreichen, die nicht mehr linear gucken und
hören. Und aber das da gibt ist es eigentlich
eine große Aufgabe.
Da gibt es aber auch Sorge von den Privatfunkern. Hören wir doch mal den Präsidenten des Privatfunkverbandes VNet, Hans Demmel, dazu, wie er sich sorgt.
Was mir am meisten Sorge bereitet, ist, dass wir als private Sender in Gefahr laufen, in eine Zwickmühle zu kommen zwischen auf der einen Seite den großen US-Streaming-Diensten, von denen wir wissen, mit welchen finanziellen Möglichkeiten, im Übrigen auch mit welchem Know-how sie ausgestattet sind, und auf der anderen Seite dazu ein öffentlich-rechtliches Angebot haben, das im nonlinearen und im Netzbereich dieselbe Dimension, dieselbe Kraft und dieselbe Ausbreitung vor sich hat wie im Linearen. Und dann wird der Raum in diesem Land für private Fernsehsender sehr, sehr, sehr eng.
Mal konkret auf den RBB runtergebrochen. Fritz dehnt sich jetzt vermehrt im Netz aus, weil dort erkannt wurde, dass natürlich Jugendliche weniger UKW-Radio hören, denn tatsächlich mit dem Handy oder mit anderen Devices im Netz sind. Ist das etwas, was Sie bedroht?
Also mit Sicherheit, also die ist überhaupt keine Frage. Es ist in erster Linie natürlich ein Radiothema. Ich würde es ein klein bisschen größer machen. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum öffentlich-rechtliche Sender mit Gebührengeldern eine private US-Konkurrenz wie beispielsweise Facebook oder YouTube stärker macht, indem sie diese hochklassigen Inhalte dort hinsetzt. Und gleichzeitig, wir aber auch wissen, dass diese Konzerne hier in Deutschland kaum Steuern zahlen. Es gehen im deutschen Werbemarkt 5 Milliarden verloren, die im Wesentlichen in die Vereinigten Staaten gehen. Und diese 5 Milliarden gehen nicht nur den privaten Sendern verloren, sie gehen der deutschen Kreativwirtschaft verloren, also auch der Produzentenlandschaft. Und was wir tun müssen ist, wir müssen Kreativität als einen der wichtigsten Rohstoffe dieses Landes schützen.
Herr Schulte-Kellinghaus, als RBB-Programmdirektor, haben Sie für die Sorge Verständnis?
Unbedingt. Aber das ist ein schönes Gespräch, weil das Dilemma so schön klar macht. Denn natürlich sagen die privaten Rundfunkveranstalter, wenn sie die Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch noch im Netz breit machen, wo schon Netflix und Amazon sind, wo ist denn da unsere Zukunft? Und die gleiche Diskussion gibt's ja nicht nur mit dem Privatrundfunk, sondern ja auch mit den Verlegern. Das kann ich auch verstehen. Die sagen es, die Leute lesen immer weniger Zeitung, unsere Zukunft ist im Online-Geschäft, und wie kann es da sein, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen kommen und sich da auch tummeln. So, und auf der anderen Seite haben Sie mich heute am Anfang völlig zu Recht gefragt, ist nicht Herr Butkus besonders fortschrittlich, indem der sagt, wir machen das Lineare nur noch als Schaufenster und eigentlich müssen wir online machen. Denn natürlich ist es so, die kommenden Generationen, ach Quatsch, die jetzt 30-Jährigen, hören viel weniger lineares Radio und gucken viel weniger lineares Fernsehen, und die müssen wir erreichen, beziehungsweise die zahlen ja auch Beiträge, also Stichwort Beitragsgerechtigkeit. Also können die auch erwarten, dass wir ihnen was liefern, und zwar auf den Wegen, auf denen die das wollen. Und das ist und deshalb ist die Diskussion mit den Verlegern so schwierig und mit dem privaten Rundfunk so schwierig, und bisher hat die Rundfunkpolitik immer sehr darauf geachtet, dass die Öffentlich-Rechtlichen Verweildauern haben, nicht zu viel im Netz machen, es darf nicht Presse ähnlich sein, wir müssen Dinge wieder rausnehmen. Auch die Mediathek darf nur sozusagen das wer hat's verpasst, Anhängsel sein eines linearen Programms. So ist das ist die Sicht der Rundfunkpolitik. Und Ergebnis ist, dass Netflix und Amazon, amerikanische Großkonzerne, hier den Ton angeben im Bereich der modernen Abrufdienste, und das ärgert mich wahnsinnig. Denn natürlich haben wir tolle Inhalte, die wir, wenn wir eine zusammen mit dem ZDF eine Plattform machen würden, also viel erfolgreicher und viel näher an die Leute bringen könnten.
Wo sie beim Stichwort Supermediathek sind, ne?
Ja, genau. Und das ist dann aber eben und das ist dann die Diskussion, wo dann eben die privaten, kommerziellen Rundfunkanstalten sagen, das gräbt uns das Wasser ab. Die Verleger sagen, das gräbt uns das Wasser ab. Und der Erfolg ist, es kommt Netflix und Amazon und die Amerikaner verdienen ihr Geld.
Aber das, was Hans Demmel ja unter anderem anspricht, ist, dass mit öffentlich-rechtlichen Inhalten, die beispielsweise bei YouTube eingestellt werden oder auch bei Facebook oder Instagram inzwischen, dass diese Plattformen damit größer gemacht werden und vor allen Dingen auch die Nutzer daran gewöhnt werden, dass sie alle Inhalte dort bekommen. Sehen Sie irgendwo noch eine Chance auf eine eigene Plattform, oder ist dieser Zug letztlich abgefahren?
Ja, das ist eine Diskussion, die wir natürlich intern in der ARD auch ständig haben. Nämlich die Frage, ist das eigentlich richtig, dass wir auf solche sogenannten Drittplattformen, nennen wir das, auf solche Drittplattformen gehen, weil die machen wir ja dann mit unseren Inhalten stark. Wir stellen YouTube umsonst unsere Dokumentation zur Verfügung, und die haben dann ein tollstes Angebot, was man da abrufen kann. So, das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, es gibt YouTube und das geht auch nicht mehr weg. Und es gibt auch Facebook und das geht wahrscheinlich nicht mehr weg. Das wird sich nochmal verändern, es wird eine Plattform dazukommen oder weggehen. Aber solange wir Öffentlich-Rechtlichen es uns leider nicht gelingt, eine eigenständige große Plattform zu haben, die mehr ist als die Mediathek, wir arbeiten da ja dran, die wird jetzt ja gerade ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek ist schon renoviert sozusagen. Wir arbeiten gerade an der ARD-Mediathek, das ist ein wichtiger Schritt, aber eigentlich müsste man noch aus meiner Sicht einen großen Schritt weitergehen und eine öffentlich-rechtliche Plattform haben. Und solange wir das nicht haben, können wir ja nicht sagen, na gut, dann erreichen wir die Menschen nicht, die uns nicht mehr hören und weigern uns, dahin zu gehen, wo sie sind. Das ist, glaube ich, auch nicht schlau. Und deshalb ist es eigentlich so ein zweigleisiges Ding, dass wir sagen, wir gehen dahin, wo die Menschen sind, und gleichzeitig entwickeln wir ein eigenständiges Angebot, was dann so attraktiv ist, dass wir dann irgendwann sagen können, okay, jetzt gehen wir nicht mehr auf YouTube und Facebook, weil das könnt ihr alles auch bei uns.
Aber genau da sagt der ZDF-Intendant Thomas Bellut sehr offen, dass er das nicht möchte. Eine gemeinsame große Plattform, eine Art Supermediathek mit der ARD zusammen, das läuft unter anderem offensichtlich auch Ihrem Bestreben entgegen. Sind Sie enttäuscht?
Nein, ich bin nicht enttäuscht. Das ist ja, also solche Ideen zu entwickeln und dafür zu werben und zu kämpfen, ist ja mein Beruf. Und manchmal setzt man sich durch und manchmal nicht. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja gemeinsam in der Zukunft eine Idee, wie es gehen kann.
Ja, aber vielleicht, Lara Schneider sagt hier zum Beispiel per Twitter, @Medienmagazin, warum hat Fritz dann überhaupt noch eine Frequenz verdient, wenn es eigentlich keine bessere Spotify-Playlist ist, oder sie meint wahrscheinlich eine bessere. Keine Angst, dass dann beim nächsten Mal Frequenzvergabe, die ihnen abgenommen wird, wenn das alles dann sozusagen dahin diffundiert?
Nee, das ist ja auch ein Missverständnis. Ich meine ja nicht, und es ist nicht so gemeint, dass bei Fritz jetzt kein Journalismus mehr vorkommt. Im Gegenteil, es ist nur...
Also Sie meinen auf UKW, da findet noch was statt, außer Musik.
Genau, also es ist eben nicht so, dass auf UKW Fritz kein Journalismus mehr stattfindet, sondern da auch, aber eben auch auf den anderen Plattformen und eben in unterschiedlichen Formen.
So, dann nehmen wir mal den nächsten Hörer. Stellen Sie sich kurz vor und welche Frage haben Sie?
Ja, hallo, Carsten Hönke ist mein Name. Ich bin auch nicht aus dem Sendegebiet, höre aber Radio 1 übers Internet und das auch schon sehr lange. Ich habe zwischendurch mal in Berlin gewohnt und das da kennen und schätzen gelernt. Und dahin geht auch meine Frage. Also ich hoffe, diese sehr spannende Diskussion, dass ich die jetzt nicht abbreche damit, indem ich nochmal auf den Anfang vom Gespräch mit Herrn Schulte-Kellinghus zurückkomme, wo er nämlich gesagt hat, dass er sich immer gefragt hat, warum gibt es in Berlin nicht so eine Popwelle wie zum Beispiel NDR 2. Ich komme aus Niedersachsen, kenne NDR 2, Entschuldigung. Und ich muss sagen, ich bin viel rumgekommen in Deutschland mit meinem Wohnsitz und habe mich immer gefragt, warum gibt es in den anderen Ländern nicht einen Sender wie Radio 1? Und da würde mich mal die Antwort interessieren.
Sie wollen noch ein Radio 2 dazu, oder was?
Nein, ich würde gerne in Schleswig-Holstein einen Sender hören wie Radio 1.
Ja, Radio 1 für alle.
Ja, sehr gut. Das müssen Sie die Kollegen vom NDR fragen, warum es da eigentlich nicht so ein Radio 1-Angebot gibt. Also ich bin ja ganz froh, dass ich jetzt hier für den RBB und für Berlin und Brandenburg zuständig bin und dass es da so ein tolles Angebot gibt. Und wir merken auch, Folge der Digitalisierung, dass wir digital sehr wohl bundesweit gehört werden und dass es so wie Sie auch Fans gibt, die nicht in Berlin und Brandenburg wohnen. Und das andere, also müssen natürlich die anderen sagen. Aber um jetzt nochmal ein bisschen ernsthafter zu sein, das ist natürlich auch ein echtes Metropolenradio. Und es gibt natürlich gerade in Berlin, gibt es besonders viele Menschen, die auf so ein alternatives Nicht-Format-Radio mit viel Infos und Kultur stehen. Und da hat man eben in Berlin auch mehr Chancen als vielleicht in Schleswig-Holstein.
So viel, ja, Carsten, weil wir müssen jetzt Schluss machen. Es ist gleich 19 Uhr. Aber vielen Dank für Ihre Frage und hören Sie weiter gern Radio 1 über alle Ausspielwege, ob das Kabel, Satellit, Internet oder auch vielleicht durch Überreichweiten ist. Aber vielleicht noch eine ganz kurze Antwort, die per Twitter kam von Jürgen M. Edelmann. Namensänderungen bei Radiowellen sind sicherlich kostspielig. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand für Kommunikation und Marketing im RBB? Wissen Sie das?
Also ich will jetzt nicht sagen verschwindend gering, also es sind natürlich schon, es ist schon Geld, aber das Umbenennen einer Welle, das kostet ja nichts, sondern und dass wir jeden Tag eben dann sagen, wir sind RBB 88.8 und nicht Radio Berlin, aber ja klar, man macht natürlich auch Kampagnen und mit Postern und Anzeigen im Internet und die kosten ein paar hunderttausend Euro im Jahr, das stimmt schon. Aber das ist verglichen an den Aufwänden, die wir haben, um das Programm herzustellen, um die Nachrichten zu machen, um die Korrespondenten in aller Welt zu haben, um Filme und Dokus und sowas herzustellen, also vielleicht 1%, wenn...
Dann vielleicht noch eine Frage von Sebastian Latzke. Die Ankündigung, die wir vorhin gespielt haben vom neuen RBB 88.8, klang nach seiner Meinung ja ganz interessant. Aber der Trailer ist zum Weglaufen, das Beste der 80er. Das klingt nach Arno mit der Morgencrew bei RTL 104.6. Sie haben sich auch für das Frühprogramm eine Privatradiostimme eingekauft. Hat das System? Wollen Sie den Privaten Angst machen?
Nein, wir wollen niemandem Angst machen. Wir wollen ein super Programm machen. Und ja, auch wir haben diskutiert, ist es wirklich dieser Spruch 80er und 90er ist natürlich auch so ein bisschen, droht ein bisschen ausgelatscht zu sein und klingt vielleicht auch ein bisschen zu kommerziell. Aber auf der anderen Seite hat er den Riesenvorteil, dass jeder weiß, was ihn da erwartet. Nämlich die besten Hits der 80er und 90er und Dinge, die heute aktuell sind, damit es nicht nur nach gestern klingt. Und wir alle wissen, die Musik in den 80ern war halt auch besser.
So, jetzt haben wir eine Stunde mit Ihnen schon gesprochen und irgendwie haben wir das Fernsehen gar nicht richtig untergebracht. Wir müssen uns, glaube ich, wieder verabreden, wenn Sie Lust darauf haben.
Sehr gerne, laden Sie mich ein.
Wann ist das nächste Highlight im Fernsehen? Also ich meine, das sind alles Highlights.
Also wenn Sie weiter mit mir diskutieren wollen, ich mache ja so eine Aktion Grill den RBB und bin am Dienstag in Bernau abends um 6. Und jeder, der mit mir da weiter diskutieren will, ist herzlich eingeladen.
Und Sie wenden die Würstchen, oder?
Genau, wir wenden erst die Würstchen und dann wenden wir den RBB.
Sehr schön, also in Bernau nächsten Dienstag und die Serie wird ja fortgesetzt. Sie ziehen dann, glaube ich, auch nach Selo und durchs ganze Sendegebiet eigentlich. Da kann man Sie dann auch persönlich so lange ausquetschen. Sie können natürlich jetzt sagen, wir machen bis 20 Uhr weiter. Sie sind ja der Chef.
Oh, gerne, ich muss nur irgendwann nach Hause.
Nee, dann kriege ich wieder was mit meinem Chefredakteur. Nein, alles gut. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie uns zur Verfügung standen, auch im Namen der Hörer, die jetzt hier noch fleißig weiter twittern. Aber das können Sie ja verfolgen, alles unter @medienmagazin. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.
Genau,
bis
bald.
Ja. Das war der RBB-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, direkt zugeschaltet.
Der Podcast. Hören im Netz.
Im Podcast-Bonus möchte ich Ihnen zwei historische Dokumente auszugsweise zu Gehör bringen. Zum einen aus dem Jahr 1986, als der SFB seinen Hörfunk reformierte und 1992, als der SFB ankündigte, seine Jugendwelle Radio for You, die seit dem 1. Mai 1990 sendete, wieder einzustellen. Ohne all diese Entwicklungen, zuzüglich der Abwicklung von DT64, des Entstehens von Rockradio B und Sputnik, dem Fusionieren von Radio 4U und Rockradio B, dem Einstellen von Radio Brandenburg SFB 2 und B2 Radio, gäbe es Radio 1 und Fritz nicht. Damit zurück ins Jahr 1986 zum 31. Dezember. Hören Sie einen Ausschnitt, in denen der damalige SFB-Intendant Günter Herrmann seine Programmreform erklärt und Kritik abwehrt, man wolle das Rad zurückdrehen.
Wir wollen natürlich kein Rad zurückdrehen, Herr Baas, sondern wir wollen das Rad vorwärts drehen. Und wenn Sie gerade den Rias erwähnt haben, muss ich sagen, wir wollen mit ihm weiterhin einander ergänzende Programme machen. Und genauso wie Herr Dr. Schie, wie der Intendant des Rias gesagt hat, es ist alles gut, was dem Hörer nützt, so wollen wir das natürlich auch. Wir wollen für alle Hörer in Berlin-West, in Ost-Berlin und in der DDR, wir haben ja einen viel weiteren, auch geografisch höheren, weiteren Hörerkreis als etwa unser Gebühreneinzugsgebiet, wollen wir für die Hörer gute Programme machen. Und natürlich wird die Konkurrenz im nächsten Jahr durch das Hinzutreten kommerzieller Rundfunkveranstalter härter werden. Und die Zeit, in der eine öffentlich-rechtliche Anstalt sagt, wir haben das Monopol und machen Programme so, wie wir uns das vorstellen, die ist einfach vorbei. Das Umfeld hat sich geändert. Wir müssen das annehmen. Egal, ob wir das billigen oder nicht, es ist einfach so. Und wir stellen uns beim SFB darauf ein, auch dadurch, dass wir morgen bessere und besser strukturierte Programme machen. Zum Thema Hörerschwund möchte ich nur eines sagen. Ich habe die Statistiken schon in meiner Zeit, als ich noch in Köln war, gelesen. Angenommen, die Statistik stimmt. Man soll ja allgemein Statistiken nur dann zur Kenntnis nehmen, wenn man sie selbst gefälscht hat. Also angenommen, es sei eine Statistik, die wirklich aussagekräftig ist, ist tatsächlich eine Hörerwanderung zu verzeichnen gewesen. Und ich kann nur sagen, wir möchten, der kleine Dreh zum SFB wird morgen durch jeden Hörer, potenziellen Hörer, in und um Berlin herum geübt werden. Wir wollen Programme machen, die nicht nur gut sind, das ist unsere Aufgabe, umfassende Informationen, sondern wir wollen natürlich auch möglichst viele Hörerinnen und Hörer erreichen. Und das ab morgen früh. Und vielleicht kann ich eben noch allen Hörerinnen und Hörern, die uns jetzt schon hören, morgen noch vermehrt, für 1987 alles, alles Gute wünschen.
Ernst Dohlus ist der Mann, der das Ganze organisieren musste. Wie macht man, bitteschön, Herr Dohlus, eine Strukturreform in einem öffentlich-rechtlichen Sender?
Zuerst denkt man nach.
Nachgedacht haben wir schon vor 3 Jahren. Nachgedacht haben wir über die Schwachstellen unseres Programms. Beispielsweise, dass wir zwischen Samstag 9 Uhr und Montag 6 Uhr früh keine aktuellen Sendungen hatten, also nicht aktuell informieren konnten. Dass wir beispielsweise am Vormittag Magazinprogramme hatten und am Nachmittag 1 Stunde Schulfunk und Wortsendungen. Dass wir abwechselnd Operettenmelodien und moderne Schlager spielten. Dass also der Hörer immer durch ein Wechselbad gegangen ist von ganz unterschiedlichen Sendungen. Und wir wussten, es wird private Konkurrenz in Berlin in absehbarer Zeit geben. Wir wussten auch, im RIAS wird sich was tun. Und wir wussten, der Hörer ist eigentlich nicht optimal bedient bei uns. Und deshalb haben wir vor 3 Jahren angefangen nachzudenken, Schwachstellenanalyse zu betreiben. Es gab dann verschiedene Gründe, weshalb das 3 Jahre auf Eis gelegt wurde. Im Frühsommer dieses Jahres gab es dann grünes Licht von unseren Gremien. Und so richtig mit der Arbeit an diesen ganzen Umbauten, die da notwendig sind in einer Funkanstalt, konnten wir erst im September beginnen, als der neue Intendant da war. Denn vorher gab es ja keinen, der so weitreichende Entscheidungen treffen konnte. Man muss vom Hörer her denken. Man muss überlegen, was biete ich einem Hörer an? Wo findet er verlässlich das, was ihm persönlich in seiner jeweiligen Situation gut gefällt? Und es gibt ja Leute, die hören ganz gerne jeden Vormittag Popmusik, aber wenn sie lange auf der Autobahn unterwegs sind, hören sie gerne lange Wortsendungen oder hören sie beispielsweise auch gerne klassische Musik, um eben nicht nur immer diese Popmusik zu haben. Und denen muss man eben unterschiedliche Angebote machen, die sie selbst auswählen können. Und das ist eigentlich der Punkt gewesen. Die meisten Kollegen in diesem Hause haben ja auch ihren Tätigkeitsbereich behalten können. Wir mussten nur in einem Bereich ganz etwas Neues machen, nämlich dieses SFB2-Programm, was wir ab morgen senden, wird ein Programm sein, das mehr oder weniger aus einer Hand kommt, also von einer Redaktion kommt. Aber das sind auch Leute, die Hörer, also Sie alle, die uns jetzt hören, schon kennen. Das sind die Kollegen aus dem bisherigen Zeitfunk, aus den Echo-Sendungen, aus der Berolina. Das sind die Kollegen, die Tamtam gemacht haben, die SF Beat gemacht haben und die jüngeren Kollegen aus dem Bereich der Tanzmusik, die bisher schon Popmusik-Sendungen gemacht haben. Die sind sozusagen die Kerntruppe, die in Zukunft SFB 2 machen wird. Und diese Mannschaft zusammenzubringen und zu motivieren, war der erste Punkt, aber sie zu motivieren war dann eigentlich auch relativ leicht, denn so eine neue Aufgabe, dem Hörer etwas zu bieten, was verlässlich für ihn ist, ist natürlich auch etwas Schönes.
Ein viertes Programm beispielsweise, das wir uns jetzt auch zulegen mit dem 1. Januar, ist das denn ohne weiteres zu machen?
Das vierte Programm ist kostenfrei. Die ersten 4 Stunden an jedem Tag von 6 bis 10 bestehen ja in einer Übernahme aus dem ersten Programm. Also die Sendung Guten Morgen Berlin wird in 2 Programmen gesendet. Dann kommt eine kostenfreie Übernahme des WDR4-Programms mit Musik für die mittlere und ältere Generation, mit sehr schöner Musik, glaube ich, für diese Hörer, die das lieben. Das wird laufen von 10 bis 18 Uhr. Und dann kommen die Sendungen, die wir sowieso schon hatten und bisher schon finanziert haben, nämlich die Sendungen für die ausländischen Mitbürger, die unverändert weitergeführt werden. Also ist dieses in der Tat ein kostenfreies zusätzliches Angebot an unsere Hörer.
Eins müssen wir jetzt nochmal sagen, weil das wird unser Thema nach 12 sein. SFB 2 wird dann speziell erkennbar sein für jeden.
Erkennbar sein durch seine musikalischen Anfänge, durch die Melodie, die in SFB 2 durch den Tag begleitet. In der Fachsprache nennt man das Jingles. Die sind hier in Berlin von einem Berliner Komponisten gemacht worden, in Berliner Studios aufgenommen worden und hier im Spliff-Studio abgemischt worden. Und ich glaube, dass das etwas sein wird, was die Hörer auch dazu animiert, bei SFB 2 zu bleiben.
Mit Musik kann man die Leute am schnellsten befriedigen oder aber auch auf die Palme bringen. Wolfgang Kresse, die Musik in einem Programm, das sich vornehmlich an die jüngere und mittlere Generation richten soll. Welche Musik muss man denn da eigentlich nehmen? Welches Händchen muss man dafür haben?
Ich glaube, man bräuchte, um da Erfolg zu haben, ein äußerst glückliches Händchen, denn wenn man sich Hörer und Hörerinnen vorstellt, könnte man eigentlich jede Musik nehmen. Es gibt Zustände wo oder Hörgewohnheiten, wo selbst 20-Jährige von Händel über Rolling Stones bis rauf zur Disco-Musik springen. Es gibt ältere Bürger und Bürgerinnen in der Stadt, die um die Welt jetten und weiß Gott nicht, das bei altvertrauten Klängen tun. Also wie man eine, so sagen wir, eine Art Heimat schafft per Musik, ist äußerst schwierig. Und man muss auch daran denken, dass alle Radioanstalten und alle Leute, die mit Programmen zu tun haben, aus dem gleichen Topf schöpfen, nämlich aus dem bekannten Schallplattenangebot. Und da würde ich sagen, liegt die Chance auf SFB2, wie es so schön heißt, in the mix. In dem glücklichen Händchen die richtigen Titel an die richtigen Zeiten zu packen.
Das, was in Rundfunkanstalten geschieht, ist ja keine geheimnisvolle Sache. Zum einen, weil es die Hörer hören können, zum anderen, weil es die Kollegen aus den Zeitungen ja immer auch begleiten und berichten über das, was sich in der bundesdeutschen Rundfunklandschaft tut. Und da ist so die Rede von einem Musikteppich, der durchgeht, beispielsweise ohne weh zu tun, ohne anzuecken. Da ist die Rede, etwas fachlicher, von Playlists und allem drum und dran, einer bestimmten Zahl von Titeln, die den Tag über, jetzt sage ich es mal etwas provokativ, gedudelt werden müssen. Wird es das geben auf SFB2?
Nach unserer bisherigen Konzeption, so wird es das in dieser Form nicht geben. Wir haben weder vor, einen Teppich auszurollen, noch eine Playlist zu erstellen, um einem ganz bestimmten Abstand Leuten Hits nahezubringen oder Hits selber zu kreieren. Unsere Bestrebung ist eigentlich, den Hörern und Hörerinnen mit Titeln eigentlich den Tagesablauf angenehm zu gestalten. Und da liegt auch eine bestimmte Herausforderung in der Musik. Die Musik wird nach unseren Vorstellungen und den Programmleuten nicht immer angenehm zu konsumieren sein, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Widerhaken haben zum Nachdenken, zum Erinnern. Und das ist eigentlich das Spannendste für uns, dass wir finden, dass die Musik einerseits sehr wohl auf SFB2, um es ein bisschen trabend oder hochtrabend auszudrücken, eine Heimat sein könnte, aber andererseits auch ein großer Reiz darin liegt, jeden Tag neugierig auf das Musikangebot zu machen.
Die Musik also als ein Vehikel, eine Lokomotive, mit der ich Leute heranziehe, auch zu dem, was natürlich zu einer aktuellen Welle, zu einem aktuellen Rundfunk gehört, zu Beiträgen nämlich.
Ja, also ich finde, dass man daran denken sollte, dass die bloße Präsentation von sozusagen so Musiktiteln und Programmen auf Dauer gesehen auch sehr schnell zur Öde und Langeweile verführt. Aber eine gelungene Kombination von Wort und Musik, das wäre in meinen Augen ein aktuelles und schnelles Programm.
Eben, und damit werden Sie uns dann künftig identifizieren können.
SFB 2 Stadtradio.
Und das ist das Stadtradio, das Sie künftig montags bis freitags 9.05 Uhr bis 12 Uhr auf SFB2 hören werden. Peter Kohagen verantwortet dieses Stadtradio, das dann bitte was beinhalten wird.
Nebenbei mit Ihrer Mitarbeit, Axel, was ich da mal laut sagen will, auch beinhaltet eigentlich das. Wir haben die Unterzeile genannt, ein Berlin-Magazin, meinen aber ein Großstadtmagazin. Ein Magazin also, was sozusagen nicht nur die eigene Stadtbeschau veranstaltet, sondern auch nach draußen sieht, Anregungen von draußen annimmt. Ich denke mal, unsere Hörer in Berlin könnten sich auch für Verkehrsprobleme, Umweltprobleme, für Stadtplanung, für die besondere kulturelle Idee, für Städtepartnerschaften oder Großstädte interessieren. Und das wollen wir hier auch hineinbringen aus dem In- und Ausland. Im Übrigen sagen wir, die gute, alte und bewährte Lokalsendung Berolina wird nach wie vor die Ereignisse und Themen dieser Stadt sachkundig, hintergründig darstellen. Wir wollen uns Details rauspicken und wollen unser besonderes Augenmerk darauf richten, die Menschen in der Stadt zu porträtieren, die Wirkungen, die die Ereignisse auf sie haben. Das wollen wir besonders beachten. Wir haben auch uns ein paar Vorsätze genommen, dass wir zum Beispiel wieder mehr aus der Arbeitswelt berichten, Menschen bei der Arbeit beobachten und beschreiben, aus der Wissenschaft vielleicht auch. Und wir meinen, dass wir das vielfältige kulturelle Geschehen in Berlin bisher in unseren lokalen Sendungen viel zu wenig und viel zu wenig vielseitig beschrieben haben. Das alles wollen wir tun.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der SFB mit seinem Tagesprogramm. Sie können unsere vier Programme auf folgenden Frequenzen empfangen. SFB 1 auf Mittelwelle 567 kHz gleich 529 Meter. Auf Ultrakurzwelle 88,8 MHz, Kanal 6 und über die Kurzwelle Bremen 6190 kHz im 49 Meter Band. SFB 2 auf Mittelwelle 1449 kHz gleich 207 Meter. Auf Ultrakurzwelle 92,4 MHz, Kanal 18. SFB 3 auf Ultrakurzwelle 96,3 MHz Kanal 31 und auf der Mittelwelle Dannenberg 630 kHz gleich 476 Meter zwischen 6 und 18 Uhr. SFB 4 auf Ultrakurzwelle 98,2 MHz Kanal 37. Der Sender Freies Berlin ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ARD. Unsere Nachrichtensendungen basieren auf den Meldungen der Nachrichtenagenturen dpa, ddp, Reuter, AP und AFP sowie Berichten eigener Korrespondenten. Der Wetterbericht beruht auf den Angaben des Meteorologischen Instituts der Freien Universität Berlin. Unsere Anschrift: Sender Freies Berlin, Masurenallee 8 bis 14, 1000 Berlin 19.
SFB 2 Morgen Echo.
Herzlich willkommen an diesem 3.1.1987. Am Mikrofon ist Andrea Stieringer und ich sag Ihnen gleich, ich bin mehr oder weniger hierher geschlichen. Andere Bewegungen sind bei diesen Witterungsverhältnissen nämlich nicht möglich.
Sprung zum 7. September 1992. Hören Sie Ausschnitte aus einer Radio4U-Sendung, als bekannt wurde, dass Radio4U zum Jahresende 92 eingestellt werden soll. 3 Monate später startete Fritz. Einige Stimmen werden Ihnen vertraut vorkommen, wie die Moderatoren Volker Wiebrecht und Matthias Hanselmann. Sie hören auch den damaligen Radio4U-Chef Helmut Lehnert, der in Folge dann Fritz leitete und Radio 1. Doch zu Beginn SFB-Intendant Günther von Lojewski, gefolgt von SFB-Hörfunkdirektor Wolfgang Seifert.
Radio 4U. Dass wir nur noch bis zum 31.12. diesen Jahres das Radio machen können, was bei sehr vielen Jugendlichen in dieser Stadt beliebt ist.
Also ich will nicht darüber reden, was einer falsch gemacht hat, sondern ich muss in diesem Augenblick darstellen, was die Probleme und Sorgen des ganzen Senders sind. Und was der ganze Sender falsch gemacht hat, war, dass er bis zum Tag der Deutschen Einigung viel mehr Programme gemacht hat, als er sich finanziell hätte leisten können. Dadurch kommt ein Negativkapital zustande, das uns immer wieder belastet, wie Sie wissen. Unser Rundfunkrat hat uns zur Auflage gemacht, dass wir innerhalb dieser Gebührenperiode einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen müssen. Er hat recht damit, denn das Negativkapital kann nicht ins Unermessliche steigen. Und daraus müssen wir die Konsequenz ziehen.
Und diese Konsequenz heißt de facto, klar, unumstößlich, 31.12.23.59 Sendeschluss auf der 98.2 für Radio4U.
Also, Herr Wiebrich, die Konsequenz heißt zunächst einmal, dass wir eine gewaltige Anstrengung unternehmen werden, um ein neues Fernsehprogramm zu starten, nämlich B1 zum 1. Oktober bereits. Das wird ein Fernsehprogramm sein, das einen völlig neuen Charakter hat, das aus Berlin kommt und nur für Berlin kommt. Und das uns in eine Marktlücke hineinbringen soll, wo es bisher keine Konkurrenz gibt. Diesen Markt wollen wir besetzen und dieses müssen wir tun. Und was Radio4U angeht, so wissen Sie genauso gut wie ich, dass wir schon im vergangenen Jahr die Debatte um die Zukunft von Radio4U geführt haben. Dass schon im vergangenen Jahr nur für ein halbes Jahr 1992 Mittel im Haushaltsplan eingestellt sind, das kann jeder nachlesen. Wir sind mittlerweile im September, also fast haben wir 3/4 des Jahres bereits um und wir senden noch immer. Aber es hat sich nun erwiesen, dass alle Maßnahmen der Geschäftsleitung, beispielsweise Kooperationen mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, wie er richtig heißt, zu machen, nicht sich haben realisieren lassen. Und wir können eben nicht, unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen, diese weitere Verschuldung dieser weiteren hohen Ausgaben uns leisten.
Warum argumentieren Sie eigentlich ausgerechnet mit dem Fernsehen? Vorhin auf der Personalversammlung hieß es, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das Einrichten der neuen Fernsehschiene B1 nichts damit zu tun hat, dass Radio4U eingestellt wird. Man verstieg sich sogar vorhin auf der Personalversammlung zu der Behauptung, es habe etwas mit den Problemen des Asbest im SFB zu tun. Also wird Radio4U dem Asbest zu Opfer fallen oder was sind die wahren Gründe?
Herr Hanselmann, ich weiß nicht, ob es statt ist, dass wir eine Personalversammlung in die Öffentlichkeit tragen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Und ich glaube auch nicht, dass die Zuschauer die Personalversammlung Versammlung des SFB interessiert. Auch die Zuhörer. Auch die Zuhörer überhaupt
nicht. Die Öffentlichkeit diskutiert genauso lange, seit es diese Gerüchte gibt, unsere Probleme. Es kommt alles an die Presse.
Herr Hanselmann, ich weiß nicht, was alles an die Presse kommt. Ich sage noch einmal, ich habe hier auf die Zuhörer zu achten. Und die Zuhörer gibt es im Hörfunk und die gibt es im Fernsehen. Und wir haben 3 Hörfunkprogramme und wir haben ein großes Fernsehprogramm, das wir jetzt starten werden. Und ich muss als Intendant die Gesamtinteressen des Hauses im Auge behalten.
Gut, aber warum spart dann der SFB ausgerechnet bei dem Programm, was ihn am wenigsten gekostet hat?
Also ich weiß nicht, ob es am wenigsten gekostet hat. Das ist ja auch immer eine Verrechnungsfrage. Programme, die beispielsweise etwas mehr kosten, aber dafür in Werbung sehr viel Geld einbringen, die können in der Summe billiger sein. Das muss man mal sehen. Zweitens, ich wiederhole es, wir sind uns absolut sicher in der Geschäftsleitung und zwar einmütig, dass die Zukunft unseres Hauses zu sichern ist, im Augenblick durch ein regionales Fernsehen, wie es das nirgendwo in Deutschland gibt, und diese Chance müssen wir nutzen. Und dann haben Sie eben das Thema Asbest angesprochen. Dies ist ja leider richtig und kann keinem in unserem Hause angelastet werden, dass wir Asbest zu sanieren haben. Und zwar in einer Größenordnung von möglicherweise um die 100 Millionen Mark. Der Gebührenzahler gibt uns in der Tat nicht das Geld dafür, dass wir Asbest sanieren. Er gibt uns das fürs Programm. Aber es muss Asbest saniert werden, so steht es im Gesetz. Und der Intendant ist verpflichtet, das Gesetz einzuhalten. Und das Gesetz sagt, ich muss innerhalb von 3 Jahren diese Asbestsanierung muss ich vornehmen.
Zweifellos ist der SFB nicht unbedingt in der glänzendsten Position. Aber man fragt sich ja doch, warum, wenn andere Sender, wie zum Beispiel der Westdeutsche Rundfunk, der NDR, das ohnehin sehr kleine Radio Bremen, ständig auf Jugendwellen setzen, auf Nachwuchsförderung, auf Interessenvertretung, in einer Zeit, in der die Jugendlichen zunehmend nackt im Wind stehen, um es mal mit dieser alten bemühten Floskel auszudrücken, warum dann ausgerechnet die Selbstkastration in Sachen Jugendbereich?
Also Herr Wiebrich, lassen Sie es mich, wenn Sie es denn unbedingt hören wollen, sagen. Wir haben mit diesem Programm, das wir 2,5 Jahre gemacht haben, einen gewissen Erfolg gehabt, aber ein durchschlagender Erfolg war es nicht. Wir sind insgesamt, wie Sie wissen, auch gegenüber der sehr zunehmenden schwierigen Konkurrenz, der privaten Konkurrenz, nicht in die großen Reichweiten geraten, wie das die private Konkurrenz geschafft hat. Wir haben sogar in Ost-Berlin, in Berlin-Mitte, wo wir im Grunde einen ganz besonderen Auftrag haben, wenn Sie eben die Situation der Jugend ansprechen, nicht einmal 1% der Jugendlichen erreicht. Und dieses ist eben etwas, was die Geschäftsleitung, wenn sie dem ganzen Hause gegenüber fair ist, auch kalkulieren muss, dass wir im Fernsehen im Augenblick die Hoffnung und die Chance haben, ein größeres Publikum zu erreichen.
Trotzdem können Sie nicht an der Tatsache vorbeireden, dass der SFB darauf verzichtet, junge Hörer heranzuziehen durch ein junges Programm. Man kann uns nicht mit den Privaten vergleichen, schon gar nicht mit diesen Schlabberprogrammen, die die Privaten zurzeit anbieten in dieser Stadt. Radio for You hat in den letzten 2,5 Jahren ganz viel experimentieren können. Wir haben im musikalischen und im journalistischen Bereich Dinge machen können, die kein privater Sender machen kann. Das heißt, wir haben im Prinzip den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt. Wir hatten die Chance, nicht unbedingt immer nur nach Einschaltquoten zu schielen, sondern unser Programm so zu machen, ein interessantes Programm zu gestalten für alle jungen Hörer. Das soll jetzt auf einmal abgeschnitten werden.
Es geht ja zudem auch noch, geht es ja bei den 17 anbietenden Radiostationen bei einem Marktanteil von 5%, der ungefähr schätzungsweise nach der letzten Statistik da ist, nicht um irgendwie eine Zahl von 20.000 Menschen. Es geht hier um 400.000, 500.000 Menschen, Jugendliche dieser Stadt.
Herr Wiebrecht, noch einmal. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und zwar alle öffentlichen Institutionen in Berlin, können sich, das müssen wir begreifen im Zug der Normalisierung, nicht mehr das leisten, was wir seit der Vergangenheit geleistet haben. Unsere Lage in diesem Hause ist prekär genug und ich habe das vorhin gesagt, das war schon vor der Vereinigung so, dass wir erheblich mehr geleistet haben und das hat uns erhebliches Negativkapital eingebracht. Und nun normalisiert sich die Lage in Berlin. Die Konkurrenz ist schwerer geworden. Wir kriegen nicht mehr aus der ARD die Mittel, die wir in der Vergangenheit bekommen haben. Wir können uns infolgedessen nicht mehr das leisten, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir müssen umschichten. Es kann nicht alles so bleiben, wie es war. Und noch obendrauf ein drittes zusätzliches Programm kommen, wenn wir insgesamt weniger Geld zur Verfügung haben. Diese Konsequenz muss getroffen werden. Sie ist schmerzlich für die, die betroffen werden. Aber für das Gesamthaus hinein ist es nach sorgfältiger Prüfung, wie ich jedenfalls meine, die einzig brauchbare, die einzig akzeptable Alternative.
Denken Sie eigentlich auch langfristig, denken Sie eigentlich auch daran, was passiert mit den anderen Hörfunkquellen des SFB, wenn kein Nachwuchs mehr kommt, wenn keine jungen Journalisten mehr trainiert werden, zum Beispiel auf einer Welle wie Radio for You?
Also Herr Hanselmann, der SFB hat Radio for You vor 2,5 Jahren eingerichtet. Und damals hat niemand die Frage gestellt, ob da keine jungen Journalisten kommen. Vor 2,5 Jahren, als wir Radio for You nicht gehabt haben, sind hervorragende junge Journalisten in unser Haus gekommen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Warum soll das jetzt anders sein?
Nun, aus der Ex-Jugendwelle auf SFB 2, SFB Beat, rekrutiert sich heute ein großer Teil der Journalisten, die auf SFB 2 arbeiten. Von Radio for You sind diverse Leute woanders hingegangen, inzwischen natürlich auch durch die Gerüchte. Deswegen auch meine Frage. Jetzt wird wieder dazu beigetragen, dass zunehmend Leute zu den Privaten auch abwandern. Ich stelle das immer wieder fest, nicht nur im SFB, sondern auch in den anderen ARD-Anstalten, dass durch solche Politik immer mehr Menschen von den Öffentlich-Rechtlichen vergraut werden, die gute Journalisten sind und gute, fachlich gute Leute sind.
Herr Hanselmann, diese Beobachtung ist richtig. Herr Seifert sagt da gleich was zum Programm. Aber sie gilt doch nicht nur für Radio 4U, sie gilt für das gesamte Haus. Schauen Sie mal, was der SFB in den vergangenen wenigen Monaten an hervorragenden jungen Leuten herausgebracht hat im Fernsehen. Und dann kommen die Privaten daher und zahlen Gelder, die können wir nicht annähernd zahlen. Das können wir dem Zuschauer und dem Gebührenzahler überhaupt nicht zumuten. Die werden uns genauso abgeworben. Wir haben gar keine Chance, auf allen Feldern mit den Privaten insoweit zu konkurrieren. Das gilt für Radio 4U genauso wie für alle anderen auch.
Also gut, selbst dem reichen WDR und dem reichen BR werden Mitarbeiter, die in einschlägigen Programmen, Jugendprogrammen und anderen sehr profilierten Programmen gearbeitet haben, abgeworben. Das ist so. Das kann man in einem gewissen Umfang überhaupt nicht verhindern. Ich finde das auch ganz vernünftig, dass es Wechsel gibt. Was ich mir wünsche für die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio 4U ist, dass möglichst viele dem SFB erhalten bleiben und in anderen Programmen arbeiten. Ich denke da speziell an SFB 2.
Aber SFB 2 kann doch kein Ersatz sein für Radio 4U. Was will denn Was will der SFB Hörfunk in Zukunft den jungen Menschen in Berlin und Brandenburg überhaupt noch bieten?
Der SFB-Hörfunk muss alle Probleme, die die jungen Menschen interessieren, ansprechen. Und bitte verbreiten Sie doch jetzt auch hier nicht den Eindruck, dass Sie in Radio 4U nur über die ernsthaften und lebensbedrängenden Probleme sprechen. Sie machen dann wirklich viele Spielchen und viele andere Sachen, die nicht unbedingt an die Adresse der Brandstifter von Rostock und ähnliche gerichtet sind. Wir werden in den anderen Programmen, und zwar in allen Programmen im Prinzip, aber schwerpunktmäßig quantitativ sicherlich auf SFB 2, unserer neuen Info- und Servicewelle, die Jugendlichen inhaltlich ansprechen. Wir werden versuchen, eine andere Musik zu machen, die ihrer Musikfarbe näher ist als der jetzigen Farbe von SFB 2. Und wir werden vor allen Dingen an den Abenden die Sorte von Spezialangebot, wie sie jetzt manchmal gemeinsam übertragen wird von Radio 4U und SFB 2, auf SFB 2 dann konzentrieren. Also große repräsentative Rockkonzerte und so weiter aus dem internationalen und dem nationalen Bereich. Dass das kein Ersatz ist, dass das Radio 4U nicht abgelöst wird durch SFB 2, das liegt auf der Hand. Aber wir werden die Aufgabe, auch die Jugendlichen anzusprechen, wie wir ja auch die Aufgabe haben, andere Altersgruppen und andere Bevölkerungsschichten anzusprechen, deswegen nicht vernachlässigen. Das ginge ja überhaupt nicht. Das wäre mit unserem Auftrag nicht vereinbar. Ich will nur noch mal auf Ihre Eingangsfrage antworten als zuständiger Hörfunkdirektor. Sie haben im Prinzip nichts falsch gemacht, sondern sehr vieles richtig. Sie haben sich auch sehr richtig verhalten in der ganzen schwierigen Verhandlungsphase über Kooperation mit Brandenburg. Dass das nichts geworden ist, kann man am allerwenigsten den Mitarbeitern von Radio 4U anrechnen. Das wissen diejenigen, die sich damit beschäftigen.
Also wir haben uns, um es auf Deutsch zu sagen, 2,5 Jahre den Arsch aufgerissen. Für nichts und wieder nichts. So sieht es aus unserer Sicht aus.
Nicht nur Sie, Herr Hanselmann. Nicht nur Sie.
Also ich meine, Ihre Sicht kann Ihnen ja keiner nehmen, Herr Hanselmann. Aber bitte sind Sie doch wenigstens fair. Sie haben vorhin schon den Kollegen Rosenbauer mit Ihrem Eingangs Singspiel
über der gesagt. Nennen wir es Singspiel, auch in der Kulturwelt
zitiert, gespart. Zitiert, aber Sie haben ihn unsauber zitiert. Denn der Kollege Rosenbauer hat nicht gesagt, Radio 4U wird eines Tages eingestellt, sondern hat, ich mache den Vorschlag, dass wir uns in Berlin in die Frequenzen teilen und zu dem Vorschlag gehört, wir Brandenburger machen eine junge Welle, Sie machen eine Kulturwelle im SFB, dann wird Radio 4U eingestellt. Dieses war ein Vorschlag, den der Kollege Rosenbauer gemacht hat. Und Sie wissen beispielsweise auch, dass der Berlin-Brandenburgische Medienstaatsvertrag, ein gültiges Gesetz, festlegt, dass für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und den SFB gemeinsam insgesamt 6 Hörfunkfrequenzen überhaupt nur zur Verfügung stehen. Und da steht drin in dem Gesetz, wenn wir uns nicht einigen, dass sie dann eben verteilt werden, dann kriegt jeder 3. Und wenn wir nur 3 Frequenzen haben, können wir nicht 4 Programme machen. Dann sind wir genau da, wo wir vor 3 Jahren auch schon mal waren. Und niemand wird sagen, Sie haben sich den Arsch aufgerissen für nichts, sondern Sie haben 2,5 Jahre lang, meine ich, ein gutes Programm gemacht. Sie haben nicht die große Reichweite gebracht, die wir uns alle vor 3 Jahren versprochen haben, als wir mit dem Programm gestartet sind. Sie haben hervorragende Erfahrungen auch ins Haus mit hineingebracht, auf die wir jetzt ganz sicherlich beispielsweise in der Studiotechnik, wenn wir uns hier in diesem engen Raum zusammen beispielsweise
schön hier, vorstellen, ne?
Sagenhaft. Werden nutzen können. Also insoweit, meine ich, gilt dieses nicht. Aber Sie müssen einfach fairerweise die Realitäten in der Summe so sehen, wie sie sind.
Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Ja, ich darf auch mal den Intendant unterbrechen. Ne? Wo Sie gerade Summe sagen. Also es geht, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zunächst mal auf das setzen muss, wo noch eine Lücke ist, nämlich Fernsehen zum einen. Zum zweiten geht es um Geld.
Das ist ultra verkürzt ungefähr der Tenor dessen, was Ihre Argumente sind, nicht wahr? Nun, dann machen wir Ihnen einen Vorschlag. Wie wäre es, wir besorgen Ihnen die 2,7 Millionen Mark und Sie erhalten diese Welle?
Also, wissen Sie, dieser Vorschlag hört sich prima an.
Ist nicht so schwer.
Also dieser Vorschlag hört sich prima an und jemand, der mit 2,7 Millionen Mark kommt, wird mir immer willkommen sein. Der hätte schon vorgestern kommen können, hätten wir vielleicht heute das Gespräch
aber nicht fürs Fernsehen.
Aber ich sag Ihnen, ich habe das natürlich auch schon versucht, was Sie im Augenblick versuchen. Und vor allen Dingen unsere Werbetochter, die das professionell macht. Sie ist zu dem Ergebnis nicht gekommen und damit es keinen Zweifel gibt. Also 2,7 Millionen Mark sind im Augenblick die direkten Programmmittel. An diesen direkten Programmmitteln hängt erheblich mehr. Was Radio for You kostet, damit es da überhaupt keinen Dissens gibt. Nicht wahr? Also auch Ihr Gehalt und die Gehälter der Studietechniker gehören dazu. Und das Ganze muss mindestens auch auf eine Frist gesetzt gesehen werden, die dann nicht nur nach Tagen, Wochen oder Monaten berechnet ist.
Ja. Herr Lojewski, man sieht es ja an Ihren Plänen, Radio for You einzustellen, dass nichts unmöglich ist. Nehmen wir mal an, es gelingt uns, genügend Sponsoren und Werbeträger zu finden und das Geld zusammenzubekommen, damit Radio for You weiter existieren kann. Behalten wir dann die Frequenz 98,2, ja oder nein?
Herr Hanselmann, bin ich der völlig verkehrte Adressat. Darüber entscheidet die Medienanstalt. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Sie brauchen das Gesetz ja bloß zu lesen.
Wären Sie der Meinung, dass wir dann die Frequenz behalten müssten?
Herr Hanselmann, ich habe die Frequenz schon jetzt beantragt, dass wir sie behalten wollen. Aber ob ich sie behalte, kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich nicht.
Weil ich möchte, bevor wir uns noch weiter in Einzelheiten vertiefen, die auch ab diesem Punkt vielleicht manchen Hörern nicht mehr interessiert. Die Faktenlage ist klar. Es geht jetzt um breitere Interessen, um individuelle Interessen. Ich möchte Sie abschließend gerne was fragen, Herr von Lojewski. Welche Zukunft sehen Sie überhaupt noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Bei sinkenden Einschaltquoten, was haben Sie als Intendant falsch gemacht?
Also ob ich was falsch gemacht habe, das müssten Sie besser beurteilen können als ich. Ganz sicherlich müssen Sie davon ausgehen, dass ich mir das selbst wirklich jeden Abend frage, ganz besonders vor einer solchen schwierigen Entscheidung. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat zum einen einen sehr klar formulierten Auftrag, die Grundversorgung. Und die Grundversorgung heißt Information, heißt Kultur und Bildung und heißt erst im dritten Glied Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob sich Radio for You unter den Informationssender einreiht oder unter die Kultursender. Das Zweite ist, wir können und müssen im öffentlichen Rundfunk ganz sicherlich Minderheiten bedienen, also Spartenprogramme machen. Radio for You ist ein Spartenprogramm für Jugendliche. Wir machen ein anderes Spartenprogramm für kulturell Interessierte in dieser Stadt. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann es sich nicht so einfach machen, zu sagen, wir machen eines Tages nur noch Spartenprogramme für die Alten und für die Jungen und für die Intelligenten und für die Sportler und für die Informationshungrigen. Dann hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eines Tages nur noch Minderheiten versammelt mit 3, 4, 5%. Er erwartet aber von 100% der Gebührenzahler in Berlin seine Gebühren, obwohl am Ende nur noch 15 oder 20% bedient. Wenn dann die Gebührenzahler sagen, dafür zahlen wir nicht mehr, haben sie recht. Und dann hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich mit Sicherheit um seine Zukunft gebracht. Und vor diesem Spagat stehen wir und da muss ein Intendant, so schwer ihm das fällt, damit es da keinen Dissens gibt, da muss ein Intendant schlimmstenfalls sich hinstellen und muss sagen, ich muss die Verantwortung übernehmen mit dem Risiko, dass das Ganze auch vielleicht gegen meine Erwartung ausgehen kann. Ich kann Ihnen die
Garantie
nicht geben.
Also ich sehe die privaten Anbieter im Moment vor dem Radio stehen und sich in die Hände klatschen. Und Sie haben selber gesagt, For You ist ein Spartenprogramm. Und durch die Aufteilung der Rundfunklandschaften in verschiedenartige Anbieter werden auch Spartenprogramme geboten werden müssen. Amerikanische Untersuchungen belegen eindeutig, dass Spartenprogramme mindestens 5 Jahre brauchen. Mindestens 5. Jetzt ist hier irgendwo ein Verstärker ausgefüllt. Dass Spartenprogramme mindestens 5 Jahre brauchen, um ihre entsprechenden Einschaltquoten zu erreichen. Radio for You gibt bzw. gab es 2,5 Jahre. Denken Sie denn da nicht einfach wieder viel zu kurzfristig?
Also das können Sie so sehen, Herr Hanselmann. Ich sage ja, ich habe den Eindruck, dass Sie auch wie ich natürlich auch nach sorgfältiger Prüfung Ihre Meinung haben. Wer von uns beiden recht hat, wissen wir in diesem Augenblick beide nicht. Aber eins ist sicher, es gibt in Berlin Spartenprogramme, die haben nicht 2,5 Jahre Zeit gehabt und sind in ihren Reichweiten heute schon erheblich weiter. Dieses muss ich sehen und ich kann andersrum nicht sagen, ich warte jetzt und gebe also einem Programm noch weitere 2,5 oder 3 Jahre, bis vielleicht nach einer amerikanischen Theorie dieser Durchbruch erzielt ist und gebe bis dahin im Fernsehen die Gelegenheit, dass weitere regionale Anbieter uns sozusagen die Frequenzen wegnehmen und die Zuschauer auch. Dies kann ich nicht gleichzeitig unter einen Hut bringen.
Es könnte noch lange weitergehen.
Ich weiß es, wir haben es ja alle im Kopf hin und her gewendet über Wochen und Monate.
Wir danken Ihnen, dass Sie hier waren. Wir sehen uns im nächsten Jahr hier nicht mehr, ne?
Also es sieht so aus im Augenblick so.
Gut. Ja. Vielen Dank.
Schönen Dank.
Ja, ich bin der Marc, hallo, aus dem Prenzlauer Berg.
Hi Marc. Ja, also wollen wir mal mit der Befindlichkeit anfangen, frage ich dich mal, schmeckt dir das, was du gehört hast, dass du zu uns noch bis Ende des Jahres hören darfst, möchtest du gerne länger haben oder?
Naja, ich meine, die Frage ist völlig klar, das schmeckt mir überhaupt nicht. Ich bin völlig erschüttert, dass ich das jetzt eben gehört habe. Ich bin seit SFB 2 eigentlich in den letzten Jahren von SFB 2, Big Beat und so, schon ein Stammhörer eigentlich, und das war eigentlich immer der Sender. Wir haben ab und zu mal auf einen älteren Musiksender, Jugendsender umgeschaltet, aber eigentlich immer wieder zurückgekommen. Und ihr, das ist einfach wirklich so, ihr seid einfach ein Spitzenteam. Und ihr macht genau das, was der Intendant vorhin gesagt hat. Ihr macht einfach die Grundversorgung mit Kultur, Information und Bildung.
Gut, also da muss ich dich mal fragen, als ob ich der Advokat des Teufels wäre, aber warum hören uns dann in Anführungsstrichen nur 400.000 Menschen? Wir haben nur eine Einschaltquote von 5%. 104.6 macht locker 8 Wochen Radio und dann, bumm, auf einmal 20%.
Na, da ist mir erstmal schleierhaft, wie man das überhaupt berechnet. Ich meine, gut, ich kenne viele Leute, die euch wenig hören, die entweder die alte DDR-Alternative hören oder ja, dieses Massenradio, das privat ist. Ich weiß es nicht. Also,
gut, vielleicht.
Das ist aber eigentlich, wenn man öffentlichen Rechtlichen will, also wenn man die Vorzüge haben will, also eben ausgezeichnete Journalisten und wenig Werbung, und das ist natürlich das Problem mit wenig Werbung. Aber das könnte, okay, das könnte meinetwegen auch noch von mir aus 2-3 Minuten länger sein oder so. Solange alles andere noch so bleibt. Eben gut. Guter Journalismus und.
Mag ich danke dir. Ich bin schlecht in der Verfassung, dir ein Taschentuch zu geben, aber es freut mich, dass deine Anteilnahme du uns übermittelt hast. Bei uns brennt gerade die Leitung. Lass uns noch mit ein paar anderen Leuten reden, Marc, ja? Ich danke dir, Marc. Schönen guten Abend. Marc ist schon weg. Tut mir leid. Das ist Radio for You. Wer ist denn da?
Ja, hier ist Georg dran. Tag. Ich fand das eigentlich verdammt schade, dass der von Lojewski, dass der nun gerade als Intendant Radio for You abwickelt, obwohl ich den eigentlich als Journalisten im Fernsehen damals ziemlich beeindruckend fand. Das eingangs, und ich finde diesen Tausch, den er anbietet, ein Jugendradio gegen Fernsehprogramm, den finde ich zum Beispiel ganz schlecht, weil ich finde zum Beispiel irgendwie die Radiokultur, finde ich irgendwie, ist höher anzusetzen als Fernsehkultur. Nur vor der Glotze sitzen, das ist irgendwie noch um einiges fantasieloser als halt ja, Radio zu
hören. Ja, was wirst du jetzt machen, wenn For You eingestellt ist? Was wirst du dann hören wollen?
Ja, also, okay, gut. Ich könnte jetzt natürlich einen Sender nennen, der irgendwie dann mit dem immer zusammengehen wollte, ne? Also auf Radio B.
Ja, weißt du, was da passiert? Ich sag's dir nicht, ich warte nur den 1. November ab. Es gibt ein paar Spielregeln und die heißen, man holt heiße Eisen nicht eigenhändig aus dem Feuer, zumindest nicht in meinem Fall.
Bei der tollen Hörerschaft, die Radio for You hat, kann ich mir vorstellen, dass selbst Jans frequenzspezifische Spenden pro Monat ohne weiteres kein Problem wäre. Ich wäre also ohne weiteres bereit, jeden Monat einen Betrag X an Radio for You zu zahlen, damit ich nicht gezwungen bin, irgendwelche schwachsinnigen Sender, die es nämlich außerdem nur noch in Berlin gibt, hören zu müssen.
Du bist echt nett. Vielen Dank,
Norbert. Das ist Pay Radio. Finde ich ein gutes Prinzip.
Ja. Okay, ich meine,
können wir dir leider nicht bieten, weil wir sind öffentlich-rechtlich.
Ja, sicherlich sind wir öffentlich-rechtlich, aber was heißt denn öffentlich-rechtlich inzwischen, dass man gezwungen ist, sich von privaten Sendern umlullen zu lassen, am 24 Stunden am Tag? Ich kann mir nicht vorstellen, gerade noch die Öffentlich-Rechtlichen sollten doch wenigstens die Hörer, die noch ein bisschen Intelligenz haben und vielleicht doch nicht zu 104.6 oder wie der komische Sender heißt zu gehen, die versuchen zu halten.
Also da muss ich dir auch was sagen, das ist jetzt ganz persönlich, das ist jetzt meine persönliche Einstellung auch zum Radio. Ich muss dir sagen, ich glaube nicht, dass 104.6 oder NRG von Leuten gehört werden, die gehirnamputiert sind. Nicht die Bohne. Es ist auch einfach eine andere Zeit fürs Radio hören. Und mein Eindruck ist der, dass es nur noch wenige Leute gibt, die überhaupt richtig Radio hören wollen. Viele Leute wollen Geräusch haben. Geräusch, das melodiös strukturiert ist und das weniger nicht auffällt. Und das ist auch, finde ich, legitim, also im Auto beispielsweise, um das zu hören. Das, finde ich, ist nicht das Argument dabei. Ne? Also ich würde vorsichtig...
Sehe ich ein bisschen anders. Ich arbeite in einem Dentallabor. Wir sitzen da zu mehreren Leuten im Raum, da läuft den ganzen Tag Musik. Sicherlich als Geräuschkulisse. Aber wenn ich jetzt den angesprochenen Sender höre, ich habe also arg zu kämpfen, ich habe die erste Zeit, diesen jeden Morgen, wenn ich kam, wieder wegzudrücken, und höre zwischen diesen Musikteilen diese unverschämt blöden Ansagen, da fängt man an aufzuhören.
Ja? Ich frage mich, wie der in der Situation noch so blöde sein kann.
Ja, na gut. Wenn ich die Frage ehrlich beantworte, wird sich das zeigen.
Ja? Du hast das Fenster schon aufgemacht, das bringst du nicht einfach raus?
Nee.
Das geht natürlich total quer durch die Reihen, weil wir alle unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse haben. Es gibt Freie, es gibt Festangestellte, es gibt welche mit Zeitverträgen und so weiter. Aber du hast natürlich recht, jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, woanders unterzukommen, muss sich ja jetzt irgendwie einen Platz suchen, muss sich Arbeit suchen, das ist ganz klar. Folglich werden auch einige Leute von uns sicherlich dann bei SFB 2 oder sonst wo landen. Das ist ganz klar. Aber das ist auch das, was ich dem Intendanten vorhin auch nochmal ganz persönlich gesagt habe, dass ich seine Entscheidung für absolut daneben halte und dass er die Quittung in spätestens 2 Jahren dafür bekommen wird. Dann wird er nämlich sehen, wo die Leute alle hingewandert sind. Und deswegen habe ich ihn vorhin auch darauf angesprochen, dass eben gerade wegen der Entstehung solcher Situationen eben auch viele dann zu den Privaten gehen.
Ja, ich meine, es gibt Leute, die schwärmen ja mal von Arno und Herr Morgenkrufer, um jetzt mal bei der
Konkurrenz... Die finde ich gut. Boah, sind die gut.
Ich finde die absolut daneben. Ich habe das einmal gehört und ich bin aus dem Raum rausgegangen und hatte schlechte Laune.
Prima.
Ich meine, es gibt einen Sender, bei dem ist es noch extremer, aber der ist nun vielleicht auch nicht unbedingt für die sogenannte Ready-for-You-Altersklasse. Wobei ich nun auch nicht unbedingt finde, dass ihr nun ein ausgesprochener Jugendsender seid.
Und jetzt wieder die heitere Bärenjagd mit Knopsi-Erbsensuppe und verschifftet von, naja...
Du sollst jetzt aufhören mit der Scheiße.
Warum denn?
Weil wir hier ernsthaft reden wollen, verdammt nochmal.
Tun wir doch.
Ja, ich bin sauer. Ich war heute auf dieser Versammlung und ich habe mitgekriegt, was das für uns heißt. Und hier arbeiten irgendwie 60 Leute,
ich glaube
Feste
nicht.
Und Freie, und die stehen irgendwann vor der Tür und können gucken, wo sie bleiben. Und ich habe dieses Radio geliebt. Ich bin Radio for You, habe ich immer gesagt, war auch Radio for Me. Und deswegen bin ich einfach stinkig. So.
Also mein Gefühl ist, dass es eine zunehmende Verflachung gibt, die zunehmend schneller akzeptiert wird. Und dagegen der Rest, der aufbegehrt oder sagen wir mal was anderes will, immer kleiner wird, dafür aber immer lauter. Und ob da nun ein System hintersteckt oder nicht, das ist, finde ich, ein Zeitzeichen, das durchgängig beobachtbar ist. Also von der Verbutikisierung ehemaliger Kiezbezirke bis hin zum Ausverkauf, bis hin zur Wohnungssituation, das ist für mich im letzten Endes identisch. Ne? Ich will dir wirklich eine ganz komische Frage stellen. Macht es dir noch Spaß, hier zu leben? Jetzt nicht, weil Radio for You weg ist.
Wie jetzt in Berlin?
Ja.
Na, nicht mehr so wie früher. Also es ist doch ein bisschen sehr voll und ein bisschen sehr hektisch. Und das, ich finde, das gesamte Angebot lässt also nach.
Entschuldigung, das war eine ganz fiese rhetorische Frage, weil ich denke, das hat nämlich was damit zu tun. Also für mich ist es eine akute Verschlechterung von Lebensqualität in dieser Stadt zum einen, und zwar von feiner, subtilerer Lebensqualität hin zu mehr Masse und Oberflächlichkeit. Und dass wir da nun drunter fallen, wundert mich A nicht, wenngleich ich es auch B nicht gerade begrüßenswert finde, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja.
Wenn so viele Leute so viel Geschmack beweisen hier in dieser Stadt, dann finde ich das schon in Ordnung.
Ja, wurde doch gesagt, dass das irgendwie so...
Ja, das wird von den Leuten gesagt, die irgendwie das problematisch finden, dass wir nur so eine geringe Einschaltquote haben. Aber ich denke, das ist auch nur eine faule Ausrede im Endeffekt. Das, was wir machen, das ist öffentlich-rechtlicher Hörfunk und eine Versorgung von jungen Leuten mit einer besonderen Art von Programm.
Ja, aber gerade das ist doch die Aufgabe des Öffentlichen.
Das ist die Aufgabe, das meinen wir auch, und deshalb meinen wir auch, dass wir das weitermachen sollten. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt heute am, wie viel haben wir heute eigentlich?
Den
7. September. dass jetzt der Countdown bis zum 31.12. läuft, also bis zum 31.12.92 können wir ja auf jeden Fall noch senden, und wir sollten gemeinsam mit den Hörern diese Zeit nutzen, dass dieses Programm auch weiterhin senden kann.
Ja, also da kann ich nur an alle Hörer appellieren.
Das ist ja nicht der letzte Tag heute.
Dass ihr da direkt selber eigentlich gar nicht so viel machen könnt. Ich glaube, das geht jetzt eigentlich nur noch über die Resonanz der Öffentlichkeit.
Ja, also wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr für euer Programm kämpfen wollt, dann könnt ihr das tun. Wir können da gerne die Adresse auch von uns angeben, damit ihr das auch schriftlich machen könnt, obwohl wir erstmal glücklich darüber sind, dass so viele Leute anrufen.
Es gab mal eine Zeit, der SFB hat das ja sowieso ein bisschen alles verschlafen, nicht? Seinerzeit war das mal im RIAS so, da haben sehr viele Leute zugehört, und dann gab es mal da so einen Punkt, wo einfach das Programm geändert wurde, und es wurde also sehr poppig und sehr motzig gemacht und auch so ein bisschen auf Powerplay, und da sind die guten, meiner Meinung nach, die guten Redakteure auch weggegangen, also zum Beispiel der Barry, der ist ja nur bei euch gelandet und so weiter, es gab auch noch andere, Und so nach 2 Jahren hatte sich das dann ausgepowert, dann waren die Leute das irgendwie auch ein bisschen über so. Und ich denke ganz einfach, dass das im Moment genauso sein wird. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Jahr rum hat bei den neuen Sendern, dann dauert es vielleicht noch ein halbes oder ein Jahr und dann ist das auch wieder vorbei, das Feuer.
Na, da glaube ich, das ist Wunschdenken. Also ich glaube schon, dass die meisten Hörerinnen und Hörer, die also Radio nutzen in Berlin, dass die schon solche Sender haben wollen wie RTL und wie NRG. Und das soll uns im Prinzip auch egal sein. Was uns nicht egal ist, dass es eben unheimlich viele Leute in dieser Stadt gibt, die ein Programm haben wollen wie Radio for You. Und da sagen wir einfach, dann müssen die auch mit so einem Programm bedient werden. Und das war bisher die Aufgabe von Radio for You, das haben wir 2,5 Jahre gemacht. Und das wollen wir halt gerne auch weitermachen. Ja, also es ist so, dass inzwischen unheimlich viele Hörer oben in der Redaktion auch anrufen und sagen, sie wollen 100 Mark spenden, sie wollen 1000 Mark spenden für Radio for You. Das ist, nimmt Überhand inzwischen. Ich muss dazu einfach wirklich sagen, dass die Hörer dieses Programm bereits finanziert haben. Also sie haben einfach das Geld bereits ausgegeben und sie haben ein Recht, dieses Programm zu bekommen. Es ist so, dass wir uns überlegt haben, wenn denn das Geld, was man durch Gebühren einnehmen kann, bei öffentlich-rechtlichen Programmen nicht ausreicht, und das scheint ja so zu sein, dass wir sagen, es ist zwar nicht unser Vergnügen, viel Werbung zu spielen oder dieses Programm zu sponsern zu lassen, aber ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir dieses Programm eben weiterhin senden können, und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir das Geld, was wir für Programm ausgeben, das heißt also die Honorarmittel, wie wir das im SFB so nennen, das, was jeder einzelne Mitarbeiter hier verdient, wenn er in diesem Programm etwas tut, dass wir das selbst erwirtschaften wollen, dadurch, dass wir eben uns auf den Weg machen und Werbung akquirieren. Auf der einen Seite, also das heißt, dass wir Firmen bitten, bei uns zu werben, und dass wir auf der anderen Seite die Möglichkeit wahrnehmen, uns sponsern zu lassen mit einigen Geschichten. Und das wollen wir jetzt ausprobieren, das haben wir dem Intendanten vorgeschlagen heute, nachdem er gesagt hat, Radio for You wird eingestellt zum 31. Dezember 1992, und wir sind guter Hoffnung, dass das eine Möglichkeit ist, Radio for You über den 31. Dezember 1992 hinaus zu retten. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen Hörer ja etwas ein. Du hast eben gesagt, dass du jedes Mal dabei warst, wenn irgendetwas abgestellt worden ist. Und in Berlin ist ja eine ganze Menge, was Jugendliche interessiert, in letzter Zeit abgewickelt worden. Ob das DT64 ist, ob das Radio 100 ist, ob das jetzt der Blickpunkt ist. Und demnächst wird es Radio for You sein. Dann ist für Jugendliche und für junge Leute eben nichts mehr in dieser Stadt vorhanden, und das gilt es wirklich zu verhindern. Wir machen dieses Programm ja nicht aus dem Selbstzweck heraus, sondern wir machen es ja wirklich für die Hörerinnen und Hörer, die Radio for You haben wollen. Und vielleicht, wenn da irgendjemand eine tolle Idee hat oder wenn er die Möglichkeit sieht, uns dabei unter die Arme zu greifen, ohne dass er sein eigenes Taschengeld angreift, dann sind wir für jeden Vorschlag wirklich ansprechbar. Du hast einmal gefragt, wie werden die Hörerzahlen zusammengestellt, also wie werden die Quoten errechnet. Die Quoten werden dadurch errechnet, dass es Umfrageinstitute gibt, Meinungsforschungsinstitute, die fragen, was haben Sie gestern gehört oder was hören Sie an Programmen, wann hören Sie die, wie alt sind Sie und so weiter und so fort. Und das sind repräsentative Umfragen, wie die Meinungsforschungsinstitute immer sagen. Und dann kommen da Zahlen raus. Und diese Zahlen, die werden dann veröffentlicht. Das betrifft ja nicht nur Radio for You, sondern das betrifft ja jeden Sender, der sich an solchen Umfragen beteiligt. Dadurch bekommt man diese Zahlen. Und mit welchem Recht macht der Intendant das, dass er uns einstellt? Der Intendant ist der Einzige, der das machen kann. Also der hat das Recht dazu. Das ist eine seiner Aufgaben, wenn er das will. Und er hat die Möglichkeiten und das Recht, das steht in der Intendantenverfassung. Und deshalb kann er das auch sagen. Und er muss natürlich jetzt noch die Gremien abwarten. Das heißt, es gibt einen Rundfunkrat, es gibt einen Verwaltungsrat, es gibt einen Programmausschuss. Und diese Gremien, die den Hörfunk und das Fernsehen des SFB quasi, das sind die Aufsichtsgremien des SFB, und wenn die sagen, ja, das könnt ihr ruhig machen, oder ja, Herr Intendant, wir folgen Ihnen in Ihrem Vorschlag, dann gibt es Radio for You am Ende des Jahres nicht mehr. Und wenn die Gremien dagegen sind, gegen diesen Vorschlag des Intendanten, dann wird es auch Radio for You weitergeben, möglicherweise.
Ja. Kurze Sachen noch, vielleicht, also mir auf keinen Fall, aber vielleicht wart ihr auch zu kritisch manchen Leuten. die einfach gesagt haben, das machen wir nicht mehr mit, denn das übliche Einheitsradio und Quark, die sagen halt das Wetter an und die Nachrichten, dann ist gut. Und die bissigen Kommentare, die von jedem Moderator von euch kommen, egal in welcher Hinsicht, ich stehe manchmal wirklich vorm Radio und lache lauthals, weil witzig gut gemachte Kommentare dazu kommen. Und
aber es ist das ist genau so ein Punkt, das ist eine ziemliche Illusion zu glauben, dass Mitglieder der ganz großen Hierarchie wissen, was sie hier eigentlich abschalten. Sie haben zwar so eine ungefähre Ahnung, aber wenn du mal nachfragst oder wenn du mal das unter die Lupe nimmst, was sich öffentlich da äußert, sie haben inhaltlich vom Programm, von dem, was auch das Spezielle von Radio 4U ausmacht, null Ahnung. Das ist wirklich erschütternd. Es geht ihnen auch gar nicht so sehr um ein bestimmtes inhaltliches Ding. Also das, was wir machen und was ihr liebt, das ist gar nicht deren Aspekt.
Traurig, dass so viele Leute darüber entscheiden dürfen, wer wann gutes Radio macht und wann nicht.
Wir müssen ja auch gleich die Nachrichten machen und ich hoffe, der Nachrichtensprecher verzeiht uns, dass wir noch einen Satz dazu sagen. Das Problem ist auch Folgendes, dass natürlich das, was wir machen, Sendungen sind für junge Leute und junge Leute haben einfach keine Lobby. Die sind in keinen Parteien, die sind in keinen Organisationen, wir haben einfach keine Lobby. Deshalb fällt es solchen Leuten, die erwachsen sind, die solche Programme natürlich nicht hören, immer leichter, so etwas einzustellen als Leute, die eine große Lobby haben und dann erwischt es eigentlich immer die Jugendprogramme. Und das, was hier zurzeit passiert, ist eben ein eindeutiges Zeichen dafür, dass zurzeit die Jugend überhaupt keine Lobby hat. Und den Jugendlichen geht es schlecht, denn die haben die Zukunft vor sich und sie sehen, was sie vor sich haben. Und dass man in einer solchen Situation, wo es den Jugendlichen wirklich hier in diesem Umkreis um Berlin und in Berlin selbst so dreckig wie nie geht, dieses Programm einzustellen, das bedeutet für mich, dass auch die Leute, die darüber zu bestimmen haben, relativ unsensibel damit umgehen.
Naja, hoffentlich werden die Leute noch wach und hoffentlich gibt es euch auch noch im nächsten Jahr.
Okay,
ja,
vielen Dank, Jan, für deinen Anruf.
Radio 4U.